Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk. Nein, Quatsch, das ist der falsche Podcast. Von Carbon und Laktat.
Richtig. Und ich bin auch nicht Manuel Neuer.
Ja, es ist ja Dienstag. Mein Zeitgefüge ist etwas ins Wanken geraten. Es ist Dienstag, damit wieder eine neue Episode von Carbon Laktat hier am Start. Heute ist der 22. Juni und es waren aufregende Tage im Triathlon, vor allen Dingen seit letzten Donnerstagabend.
Ja, so kann man das sagen. Hallo Frank, erstmal.
Ja, hallo Nils.
Jetzt sind wir da.
Jetzt bin ich, ja, ich bin völlig durcheinander hier gerade. Ja, das Tri-Battle Royale steht an. Darüber werden wir gleich sprechen. Absolut. Ihr habt es alle mitbekommen und wir werden mal ein bisschen da drauf schauen, was uns da erwartet. Aber bevor wir dazu kommen, haben wir natürlich auch für diese Episode einen Präsenter und eine Aktion für euch. Der Präsenter dieser Episode ist Athletic Greens. Ihr kennt Athletic Greens vielleicht schon aus der Zusammenarbeit mit Top-Athleten wie Sebastian Kienle, Imo Simmons, Mirinda Carfrey und ihrem Mann Tim O'Donnell, Tim Don oder Jonas Deichmann, der jeden Samstag auf trimark.de einen Einblick in seinen Triathlon um die Welt gibt. Mittlerweile fest im Laufen verankert. Verankert mit seinem Anhänger.
Und auf jeden Fall am anderen Ende der Welt, so für uns gesehen. Ne?
Genau. Und jetzt seit neuestem arbeitet Athletic Greens auch mit der Challenge in Rot zusammen. Ja, ich habe Athletic Greens auch in meinem Tagesritual. Jeden Morgen wird aufgeschüttelt, getrunken. Also irgendwann ist das nicht mehr wegzudenken. Das ist so wie, es gibt das auch beim Essen.
Manche, Routine ist doch gut. Ich kenne das.
Genau. Und wir haben am Ende dieser kleinen Ansage auch noch für euch ein besonderes Angebot, damit auch ihr Athletic Greens zu eurer täglichen Routine machen könnt. Athletic Greens wurde vom Neuseeländer Chris the Kiwi Ashenden vor 10 Jahren entwickelt, weil er persönlich da Bedarf hatte. Er hatte Gesundheitsprobleme, hat sich Ärzte, Heilpraktiker, Ernährungswissenschaftler zu Rate gezogen, die mit ihm an dem Produkt gearbeitet haben und das auch bis heute tun. Wir sind nämlich inzwischen bei Auflage 52 der Entwicklung. Chris hatte für sich damals herausgefunden, es gibt für ihn nicht die perfekte Ernährung und er möchte seinen Nährstoffbedarf eben anpassen oder seinen Nährstoffbedarf auf die täglichen Herausforderungen anpassen. Ja, dazu gehören Stress, sein Schlafverhalten, die Bewegung, die Umwelt. Er hat für sich festgestellt, dass es für ihn nicht möglich ist bei ausgewogener Ernährung und Neuseeländer sind ja sehr naturverbunden und ich habe in Neuseeland damals Fish and Chips gegessen zum ersten Mal in meinem Leben und es war furchtbar.
Ja, ich wollte gerade sagen, auch gut. Fish and Chips ist doch hervorragend, wenn es gut gemacht ist.
Ja, ich habe das wirklich zweimal in meinem Leben bestellt und gegessen. Das war einmal in Neuseeland, das war furchtbar und einmal in London in so einem Popeye-Laden. Der war genial.
Ja, ich habe es auch in London auch schon sehr, sehr gut gegessen, muss ich sagen.
Ja, aber das ist natürlich keine gesunde Basisernährung. Daher hat Chris festgestellt, da muss man ein bisschen was machen, um den Nährstoffbedarf vernünftig zu decken und da setzt Athletic Greens an. Athletic Greens ist nämlich ein All-in-One-Supplement, das aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen, Adaptogenen, Probiotika, Superfoods und mehr besteht. Es wurde speziell entwickelt, um die täglichen Nährstoffbedürfnisse des Körpers zu decken und in wichtige Gesundheitsbereiche einzuzahlen. Dazu gehören das Immunsystem, die Darmgesundheit, Energie und Regeneration, das Hormonsystem und gesundes Altern. Oder in anderen Worten, Athletic Greens ist die Nährstoffversicherung für gesundheitsbewusste Menschen. Wenn man sich damit halt ernährt, dann deckt man viele Dinge ab, die vielleicht so im Alltag
zu kurz kommen,
ne, wenn man den Fisch und Chips isst.
Ja. Da kommt dann einiges zu kurz, aber ja.
Genau. Das Ganze ist ein Pulver. Der Name ist Programm, ja, es ist grün, ja, es ist staubig, also wenn man diese Dose aufmacht, dann staubt das immer so ein bisschen. Aber aufgrund dieser kleinen Struktur hochabsorbierbar, passt zu jeder Ernährungsform, egal ob man nun Keto, Paleo, Vegan unterwegs ist oder Unverträglichkeiten gegen Gluten oder Milch oder Nüsse hat und so weiter. Ja, wir haben das Ganze uns schon mal auch in schriftlicher Form genauer angeguckt. Da gab es im März bereits einen Artikel für die Leser von trimark.de. Den verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Ja, und für euch haben wir eine besondere Aktion. Im Moment gibt es nämlich exklusiv für die Hörer von Carbon und Laktat auf athleticgreens.com www.vitaminD3.com/carbonlactat. Wenn ihr da bestellt, bekommt ihr dazu einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 sowie 5 praktische Travel Packs. Die bekommt ihr zu eurer Erstbestellung dazu. Gerade jetzt, wo man dann doch wieder ein bisschen mehr unterwegs sein kann. Ja, vom Athletic Greens ins grüne Allgäu.
Ja, wunderbare Überleitung. Das grüne Allgäu.
Das grüne Allgäu, ja, eine Oase des deutschen Triathlonsports.
Das stimmt, ja.
Wird um eine Attraktion reicher.
Das Tri-Battle Royale.
Ja, zur Vorgeschichte, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, ich sag mal, bei der Reichweite, die die beiden Protagonisten haben, haben es sicher alle mitbekommen. Es schaukelte sich ein paar Tage hoch, dass Jan Frodeno mal so ins Blaue überlegt hat, oh, was kann ich denn eigentlich mit meiner guten Form und der Zeit bis Hawaii machen?
Genau, das ist ja auch total Jan Frodenos Art, so gar nicht irgendwas zu planen.
Genau, ne? Also,
er hat einfach irgendwas ins Blaue zu machen.
Einfach mal seine Community gefragt, was kann ich denn mit der Zeit anfangen? Und da kamen Vorschläge, die die komplette Bandbreite abgebildet haben, von Kaffee machen bis zu Sponsoring-Engagements überdenken, ja, bis dahin sich vielleicht mal irgendwo wieder zu messen.
Genau. Einer meiner Favoriten war Cameron Worth, der gesagt hat, seine Challenge sollte doch sein, bis Hawaii keinen einzigen Tag mehr trainieren. So, das würde er gut finden.
Womit auch die Frage geklärt ist, ob Cameron Worth auf Hawaii startet.
Wahrscheinlich. Der startet in Andorra, steht zumindest auf der Startliste.
Okay, ja. Okay. Ja, und dann hat sich Lionel Sanders eingeschaltet, ganz zufällig.
Ja, wahrscheinlich zufällig.
Ne? Also ja, alle Athleten, alle Profiathleten folgen natürlich auch Jan Frodeno auf Instagram und Lionel Sanders hat gesagt, ja, da steige ich mal mit ein.
Genau, er hat ihn eingeladen, ne? Weil er hat als nächstes vor den Ironman Coeur d'Alene, kommen wir nachher vielleicht auch noch zu, denn er muss noch sich qualifizieren für Hawaii und hat gesagt, Jan, komm rüber. Ich zahle alles quasi, geht alles auf meinen Nacken, wir können uns da battlen.
Ja, aber Jan hat gesagt, ich habe so einen Stress gehabt mit dem Visum für die USA beim
letzten
Mal. Das stimmt sogar, als es um die Challenge Miami ging und alle Medien schon rausposaunt haben, der große Favorit wird nicht starten.
Ja.
Auch da haben wir auf das System Frodeno, genau, wir sind da nicht mit eingestiegen in diese Mutmaßung. Wir haben einfach auf das System Frodeno vertraut, was da auch wieder funktioniert hat. Er ist gestartet, er hat gewonnen. Er hat vor Lionel Sanders gewonnen.
Ja, genau.
Ja. Und jetzt werden sich beide wiedersehen, aber nicht in Coeur d'Alene, sondern, und das wurde dann am Donnerstagabend in einem Swift Ride bekannt gegeben, im Allgäu.
Genau.
Coeur d'Allgäu.
Eins gegen eins, Battle gegeneinander. Und ja, hat natürlich für einen riesen Aufschrei gesorgt, der Begeisterung, natürlich auch mal kritische Stimmen dabei, können wir uns ja gleich mal drüber unterhalten, ob wir eher begeistert oder eher kritisch sind. Ja, die beiden machen es untereinander aus, Langdistanzformat, 2 Starter und wir schauen mal, wer der Bessere ist.
Genau, sie haben also eingeladen für Donnerstagabend zu einem Swift Ride, da war gar nicht so viel los, das Wetter war zu gut, 250 Leute weltweit und es endete mit der Aussage, Battle Royale it is.
Ja.
Und zufällig war am nächsten Tag die Website dazu da. Ja, also ich glaube, das sieht jeder, der das Ganze verfolgt hat, dass das nicht eine spontane Aktion war, sondern wieder ein Marketing-Coup aus dem Team Frodeno.
Ja, kann man wahrscheinlich so sagen, ja, genau.
Jetzt musst du nochmal erzählen, ein Jahr ist es her, es war der 1. April.
Ja, genau, da gab es nämlich schon mal so eine Meldung, am 1. April, Jan Frodeno macht ein Try at Home, macht eine Langdistanz zu Hause bei sich in der Wohnung. Und wir so, ja, schöner Versuch, schöner April-Scherz. Haben dann erstmal nichts drüber gemacht, so, weil er gesagt hat, wir sind doch nicht die Doofen, die das jetzt verkünden. Auf einmal rief mich Felix Rüdiger an und sagte so.
Also der Manager und langjährige Buddy von Jan
Frodeno. Hast du das gehört? Wir machen eine Langdistanz zu Hause. Dann habe ich gesagt so, ja, netter Versuch, Felix, aber April. Also, nee, das stimmt. Das kannst du ruhig schreiben. Ich so, immer noch irgendwie hin und her gerissen. So, ich so, was soll ich dir jetzt sagen? So, ne? Und dann er sagt, ich schick dir mal eben kurz, die DPA hat es auch gerade gemeldet. Und ich so geguckt, so, okay, stimmt jetzt echt? Er so, ja, klar. Und ich so, ja, okay, passt nicht so richtig zu Jan, aber okay. Okay, dann schreiben wir was drüber. Ja gut, wir wissen alle, was ne, riesen Aufmerksamkeit weltweit, ein riesen Publikum erreicht. Wahnsinnig viele Spenden eingesammelt für einen guten Zweck. über 250.000 Euro, glaube ich, zusammengekommen mit der Aktion. Ja, und ja, jetzt gibt es wieder eine neue.
Und für diese Aktion auf Platz 2 bei den deutschen Sportlern des Jahres gewählt worden.
Ja, ich meine, ist ja auch nicht viel passiert in der Zeit, ne? Und das hat auf jeden Fall ja Aufmerksamkeit erregt.
Ja.
Nun ist das Ganze, glaube ich, jetzt hier eine komplett andere Nummer, weil jetzt geht es nicht um, ich mache das mal ein bisschen und schalte mal ein paar Leute zu, mit denen ich schnack, sondern hier soll jetzt tatsächlich wirklich echter großer Sport geboten werden.
Ja, großer Sport mit zwei großen Sportlern, ja, also das ist so, es hat was von Boxkampf, ja. Gibt es da auch die rote und die blaue Ecke in der Wechselzone? Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Ja, das ist die Frage. Und es wurde ja auch schon jetzt diskutiert, wer ist überhaupt der Herausforderer und wer ist derjenige, der, also ich meine, klar, eingeladen hat Lionel Sanders zum Battle in Coeur d'Alene.
Ja.
Das ist ja nicht zustande gekommen, aber jetzt komm ins Allgäu, hat ja nun mal Jan Frodeno vorgeschlagen.
Genau, also, in meinem Backyard, ne? Ja. Mhm.
Also hat quasi Lionel Sanders jetzt die Einladung angenommen, um dahin zu kommen und ja.
Ja, also tragen wir mal die Fakten, genau. Fakten zusammen.
Fakten ist doch deine Baustelle.
18. Juli ist das Renndatum. Eine vor allen Dingen für Journalisten sehr freundliche Startzeit von 9 Uhr für eine Langdistanz. Mhm.
Kann man so sagen.
Zielschluss wahrscheinlich nach 8 Stunden.
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube früher.
Okay, okay. Ja,
ich glaube nicht, dass da einer über 8 braucht.
Ja. Es geht über die Langdistanz. 3,8 Kilometer Schwimmen im wunderschönen Großen Alpsee.
Der Große Alpsee, ja.
Ja, der Große Alpsee liegt bei Immenstadt, in diesem kleinen Vorort von Immenstadt, wo der Große Alpsee liegt. Ist das Büro von Hannes Hawaii Tours.
Ja.
Also ist es auch offensichtlich, dass die da auch eine Rolle spielen. Ja, die machen ja auch den Allgäu-Triathlon. Das heißt, die wissen, wie man Veranstaltungen für 2000 Leute aufzieht. Die wissen, wie man mit Jan Frodeno umgeht. Der hat da schon an seinem Geburtstag mal ein Rennen gemacht.
Ja.
Ne, also da sind die Connections klar. 3,8 Kilometer schwimmen da. Dann geht es auf die Bundesstraße. Ich glaube, 19 heißt sie.
Ja.
Und alle, die das Allgäu kennen, sehen die Berge, wissen um die Berge, aber diese Bundesstraße, die ist auch Teil, glaube ich, des Triathlons, die ist völlig flach.
Genau, die geht einfach hin und her.
Genau, hin und her, 5 Runden, 4-spurig, komplett gesperrt für Jan Frodeno, Lionel Sanders und jeweils ein Kameramotorrad und vielleicht noch ein Kampfrichter, der da rumfährt und einen Fotografen, also das Ganze sehr klein gehalten, man will wirklich ein cleanes Rennen. Und das zeigt auch so ein bisschen, in welche Richtung man will. Man will da sich, glaube ich, auch abgrenzen von ewigen Diskussionen. Bei Ironman sind die Strecken nicht richtig lang. Da fahren Pressemotorräder vorweg. Man will da wirklich ein cleanes Rennen haben und auch, glaube ich, einen klaren Gegensatz zu dem Projekt Sub 7, Sub 11, Sub 8.
Genau. Weil dazu hatte sich ja Jan Frodeno ausdrücklich nicht geäußert, weil sie gesagt haben, sowas kommentiert er nicht damals, so hieß es aus dem Lager, weil das, ja, das sei, also das könnte man jetzt weiter spinnen, aber genau, da wollte man sich nicht, ich meine, Jan Frodeno ist der Inhaber der aktuellen Weltbestzeit auf der Langdistanz und die natürlich, das haben wir ja damals auch ganz klar gemacht, das Projekt, was die da machen, ist was vollkommen anderes, weil einfach die Bestzeit von Jan Frodeno ja in dem Rennen unter den regulären Bedingungen zustande gekommen ist, ohne Drafting und so weiter und eben auf eigene Kappe und deswegen ist das nicht zu vergleichen miteinander, aber wenn man sich das jetzt so überlegt, dass die beiden machen natürlich das Battle unter sich aus, dieses schöne Duell, was es ja schon durchaus ein paar Mal gab, aber sehr einseitig zu Jan Frodenos Gunsten ausgegangen ist, bisher hat Jan Frodeno eigentlich immer, also bis auf zwei Aufeinandertreffen, einmal Hawaii 2017, als Jan Frodeno Rücken hatte, da war Lionel Sanders vorne und einmal in Oceanside, da hatte Jan Frodeno einen Platten und Rücken dann danach. Also da war Lionel vorne und jetzt, ja, haben wir ja dieses Duell in Miami gesehen, so, ne, da hat sich sehr drauf zugespitzt am Ende und jetzt ist die Frage, wie sieht das Ganze auf der Langdistanz aus?
Ja. Um die Strecke nochmal komplett zu machen, beim Laufen werden auch 4 Runden absolviert. Da wissen wir noch keine weiteren Details, aber wir gehen mal davon aus, dass sie nicht den Kuhstall kaufen.
Genau, also doch, die, man sieht es schon, es gibt so eine interaktive Karte auf dem Links, es wird halt einfach rausgelaufen, also wie das Radfahren, geht halt eben auf der Bundesstraße hin und her. Ja, genau, und die, eben bis man fast 180 Kilometer voll hat und dann geht es nach Burgberg rein, so heißt es, und da beginnt die Laufstrecke und das geht halt im Prinzip raus, einmal rechts rum, wieder zurück und wieder zu hin und her. Und das also wieder viermal Runden in Anführungsstrichen, weil es quasi eine Hin- und Zurückstrecke ist. Auch die ist flach und da geht es halt auch wieder hin und her. Und ich meine, jetzt haben wir es dann komplett mit den Strecken und das schreit ja im Prinzip eigentlich nach dem Thema Weltbestzeit. Weil ich meine, wenn die sich da unter perfekten Bedingungen mit einer perfekt vermessenen Strecke ohne irgendwelche Einflüsse betteln wollen, dann ja, glaube ich nicht, dass sich der eine oder andere damit dann zufrieden gibt. Weder der eine noch der andere nur mit dem Battle. Aber die werden natürlich schnell sein wollen. Werden schnell sein müssen. Also beide, weil beide, wenn beide top drauf sind und bei Lionel Sanders wird man das am Wochenende zumindest mal erahnen können, wenn er eben die Langdistanz in Coeur d'Alene macht. Da wird das schon ja auch so ein Hinweis sein, wie er auf der Langdistanz, wie gut er auf der Mitteldistanz ist, haben wir schon gesehen. Ne, und St. George, das war schon sehr, sehr gut. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie das auf der Langdistanz aussieht. Also, ist gar nicht mehr so lange hin, 18. Juli. Wird spannend auf jeden Fall.
Ich glaube, Lionel Sanders ist noch nie in Deutschland gestartet. Ne?
Doch, in Wiesbaden war er damals beim 73.
Okay,
ja. Okay. Da gab es einen legendären Blog-Eintrag, weil das war noch so die Zeit, als Lionel Sanders quasi nur Indoor gefahren ist und er dann hart überrascht davon war, dass Radfahren, wenn da Berge drin sind und das rauf und runter geht, dass das was anderes ist, als wenn man immer nur geradeaus fährt. Und ich kriege es nicht mehr so ganz zusammen, aber der Blog-Eintrag war so großartig, weil er gesagt hat so, okay, Radfahren dominieren. Ich weiß gar nicht mehr, er hat sich damals gebettelt mit Boris Stein, glaube ich. Und der ja auch ein hervorragender Radfahrer ist, sogar der bessere wahrscheinlich. Und es war dann so, dass er das so beschrieben hat, irgendwie so, dass nach der ersten Abfahrt und dann die ersten Kurven kamen, also war dann irgendwie so das Ziel, okay, irgendwie an Boris Stein dranbleiben und dann war Boris Stein weg nach der ersten Kurve und dann irgendwie das Radfahren überleben. So, ne? So, ja. Aber es ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Ich denke, Lionel Sanders hat dazugelernt, was das Radfahren im bergigen Terrain angeht und das muss er ja diesmal gar nicht. Es ist ja genau das, was er liebt, immer nur ballern, immer nur geradeaus, das wird er hinkriegen.
Genau, das, ja, gibt es einen Favoriten? Eigentlich schon, oder?
Ja, der Favorit ist natürlich Jan Frodeno, muss man sagen, also vor allen Dingen auch, wenn man die letzten Langdistanzen zurücklegt, also wir erinnern uns ja immer noch an Hawaii 2019, ja, wo er einfach alles platt gemacht hat, kann man so sagen, mit einer gigantischen Leistung da. Und ja, Lionel Sanders ist da im Prinzip dann der Nächste. Aber ja, da tauchen wir jetzt schon sehr ein in das Duell an sich. Ist tatsächlich wirklich die Frage, wo kommt die Motivation her, das zu machen? Was ist mit dem Zeitpunkt? Das sind so Fragen, die wir uns jetzt mal stellen müssen. So, ne? Ja. Also ich meine, die Motivation für Jan Frodeno ist, glaube ich, relativ klar. Der möchte noch mal vor Hawaii irgendwas gemacht haben, weil der ist ja qualifiziert. Und das soll möglichst Aufmerksamkeit erzielen. Und das ist die Frage, ob er das mit einem Start in
irgendwo.
Im Irgendwo, was er nicht mehr braucht für seine Quali, auch so erzielen kann. Die Antwort ist nein. Die kann natürlich hier viel, viel mehr Aufmerksamkeit erregen. Und ich meine, klar, wenn er sich da alleine hinstellt, ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie hoch ist da die Motivation, dann da voll aus sich rausgehen zu können. Ist natürlich besser, wenn man einen wie Lionel Sanders, und weil ich meine, ich glaube, es gibt niemand Besseren, mit dem man sich direkt battlen könnte. Wobei, einer fällt mir ein, das können wir vielleicht gleich nochmal einfügen. Lionel Sanders wird ihm da schon einen guten Kampf bieten. Aber wie ich meine, wir wissen alle, um die in Anführungsstrichen und vergleichbar Schwimmschwäche von Lionel Sanders. Wenn es ganz blöd läuft, macht Jan Frodeno das Rennen trotzdem alleine. So, ne? Weil er einfach vorne weg schwimmt und dann vorne weg Rad fährt, nicht mehr eingeholt wird und dann beim Laufen auch vorne ist.
Ja.
Aber der Teufel ist ein Eichhörnchen. Auch Jan Frodeno hat vielleicht mal nicht den perfekten Tag und wenn dann von Lionel Sanders von hinten angeballert kommt und es irgendwie schafft, beim Rad aufzuschließen, dann könnte das ein ziemlich, ziemlich guter Fight werden.
Ja. Ich meine, wenn man sich die beiden mal anschaut und vergleicht, ich glaube, der einzige wirkliche Faktor, der erstmal auf dem Papier für Lionel Sanders spricht, ist das Alter.
Ja.
Ja, also Jan Frodeno wird nicht jünger, und das ist, glaube ich, auch einer der Punkte, wo ich dir komplett recht gebe, warum macht er das und stellt sich nicht irgendwo an den Start? Der hat jetzt keine 10 Jahre mehr im Leistungssport vor sich, ja. Der hat jetzt noch die Chance, sich nochmal richtig Denkmäler zu setzen. Ja, und das hat er im letzten Jahr geschafft mit dem, ich meine, viel Startmöglichkeiten gab es nicht, wie du gesagt hast, aber mit diesem Triathlon at Home, das ist so vielen Leuten, die mit Triathlon sonst nichts am Hut haben, auch im Gedächtnis geblieben. Und das ist, glaube ich, die Liga, in der Jan Frodeno spielt.
Ja, ich glaube auch, also ich glaube, die Aufmerksamkeit ist, er weiß, in der Szene hat er 100% Durchdringung. Mhm. Für ihn geht es jetzt ganz klar darum, nach außen und ja, auch nicht nur Deutschland, sondern weltweit.
Ja.
Ja, es ist ja wirklich einer der wenigen Leute in unserem Sport, der wirklich ein internationaler Star ist,
ja,
wenn du so willst.
Ja,
ne?
Ja,
und ja,
ja,
dementsprechend sind ja auch die Sponsoren hinter ihm dran. Ne? Das sind halt die großen Firmen schlechthin, mhm, mit denen er zusammenarbeitet. Und die kann er natürlich da gut präsentieren.
Ja, ja. Und der Zeitpunkt, ich meine, jetzt gerade ist Fußball-EM, die, glaube ich, schon mal mehr Aufmerksamkeit genossen hat, also zumindest wenn man es an den Fähnchen, an den Autos abzählt, die draußen rumfahren. Die Olympischen Spiele werden 5 Tage später eröffnet, nach dem Tri-Battle Royale. Es ist sportlich sicher Sommerloch, weil in allen anderen Sportarten, also Fußball ist durch und alle anderen Sportarten zielen auf Olympia hin, da passiert nicht viel. Das heißt, auch der Termin ist gut gewählt, 3 Monate knapp vor Kona.
Genau, auch eben im Hinblick auf Hawaii.
Mhm. Ja. Für Sanders natürlich nur 3 Wochen nach seinem Start in Coeur d'Alene.
Ja, das ist natürlich haarig, wobei ja auch, dann ist natürlich auch, je nachdem, was man für ein Typ ist. Jan Frodeno hat sowas für sich immer ausgeschlossen. Er hat gesagt, das mache ich auf gar keinen Fall, mhm, so ein Kram. Mir reicht das schon eigentlich, wenn ich 3 im Jahr, das ist schon eigentlich eine zu viel. Ne? So, mhm, also war ja immer seine Philosophie, irgendwie 1 im Sommer machen und dann Hawaii.
Ja.
So, und ja, aber ich meine, wenn an Cameron Wolf zum Beispiel, wir haben ihn vorhin angesprochen, der so ein Vielstarter war, der da schon ganz viele in einem Jahr gemacht hat und trotzdem gute Ergebnisse hingelegt hat. Daniela Rief, erinnern wir uns, mit diesem Harakiri, 2 Langdistanzen in 7 Tagen war es, glaube ich, oder in 8 Tagen.
Ja, ja, ja.
Auch gut gegangen, auch erfolgreich. Vielleicht gelingt das Lionel Sanders auch.
Ja, ja. Lothar Leder damals, Rot und Frankfurt innerhalb von einer Woche.
Auch stark. Ne?
Ja, ja.
Das Doppel.
Ja.
Ja.
Ne? Also, ja, das ist auf jeden Fall ein Ereignis, über das die Szene spricht. Ja, da gab es jetzt auch verschiedene Kritik, hast du auch schon gemerkt. Man müsste noch weitere Profis einladen. Ein Kommentar war, der Sieger aus dem Duell Sanders gegen Frodeno heißt Lange.
Ja, wieso? Das ist die Frage. Also, mhm, jetzt hast du ihn angesprochen. Ich habe ja tatsächlich sofort an Patrick Lange gedacht, dass der derjenige ist, der da jetzt eigentlich noch fehlt. Vor allem in der aktuellen Form, die er hat.
Ja.
Also, das wäre für mich, und vor allen Dingen ist er so, ich bin großer Tattoo-Fan. Es gibt in der Tattoo-Welt gibt es das Motiv Battle Royale. Und das zeigt den gleichzeitigen Kampf von einem Adler, einer Schlange und einem Drachen, die so ineinander verschlungen,
okay,
jeweils miteinander kämpfen und Battle Royale, weil das natürlich die großen Tiere sind. Ne? Man könnte jetzt nicht spontan sagen, wer ist der Sieger, und die kämpfen halt alle miteinander. Und da habe ich gedacht, so klar, Frodeno, Sanders, Lange, das wäre natürlich aus meiner Sicht, das wäre so die Krönung. Und vor allen Dingen, da hätte man noch jemanden dabei, erstens, wo es auch ja persönliche Rivalitäten so gibt, ne, das wissen wir ja so, man mag sich nicht untereinander, nicht alles so, und der auch ein anderes Szenario liefern könnte, ne, weil Patrick Lange ist ein guter Schwimmer, so, da hätte man auf jeden Fall schon mal so, also es würde noch eine weitere Komponente dazu bringen, mhm, aber wahrscheinlich würde einfach auch jemand sterben, wenn die drei zusammen auf die Laufstrecke gehen würden. Das reicht schon, wenn 2 dabei sind. Ja, es ist tatsächlich so, der wäre natürlich noch, aber lassen wir das weg. Es gibt dieses Duell. Ich bin großer Fan von Duellen. Warum nicht? Also das kann man ja, ich meine, da sieht man dann am Ende, wer ist der Beste. Ist ja in gewisser Weise, ist das ja so der Ironman-Ursprung. Wir wollen gucken, wer der Beste ist. Und ja, ich meine, da waren auch nicht viele am Start. Ne?
Nee.
Und ja.
Ja, also wenn man sich das Impressum der Website anschaut, Ausrichter, Veranstalter ist nicht Hannes Hawaii-Tours oder der Allgäu-Triathlon, sondern Felix Rüdiger. Ja, wie gesagt, der Manager von Jan Frodeno. Das heißt, er hat... können sich jetzt, glaube ich, auch keine anderen Athleten bewerben. Ja, das
wobei ich glaube, da schon viele gezuckt haben und gesagt haben, ich wäre auch gern dabei. Sam Long hat auch gleich gesagt, ich bin auch am Start, ladet mich doch bitte ein.
Ja, ne, also das Ganze ist schon, hat schon was von Schaukampf, aber es soll eben nicht nur wie bei Schaukämpfen im Boxen oder so das Ergebnis vorher feststehen oder so, sondern die wollen sich wirklich da betteln. Und
da gehe ich einfach von aus, weil alles andere wäre Quatsch. Also ich meine, jeder ist sowieso irgendwie der Meinung, dass Lionel Sanders schwer eine Chance hat, aber dreh das jetzt mal um. Stell mal vor, der schlägt Jan Frodeno. Also, und ich meine, ich habe es vorhin schon gesagt, schlechten Tag kann jeder mal haben, aber es gibt ja auch andere Dinge. Irgendwie, keine Ahnung, mal einen Wechsel verpatzt oder Reifenpanne, so weit wollen wir jetzt mal gar nicht gehen. Das wäre natürlich auch schon, würde das so ein bisschen trüben. Aber stell es mir mal vor, Jan Frodeno hat eine Panne, Lionel Sanders schießt vorbei, schafft es vorne zu bleiben und nimmt Jan Frodeno die Weltbestzeit weg.
Ja.
Dann wird's spannend. sehr viel Spekulation, ne? Aber...
Die Weltbestzeit, das haben die beiden schon explizit erwähnt, ja, maybe go for a record, ne, in dem Chat, den sie da auf Swift dann ausgetragen haben. Das war übrigens noch ganz interessant, in dem Moment, wo die das Ganze auf Swift eben kommuniziert haben, auch wenn weniger dabei waren, war es ja öffentlich. Da haben wir auch unseren ersten Bericht gemacht und da haben sich auch viele dann bedient. Und dann habe ich Kontakt gehabt zu Kevin McKinnon. Ja, also du bist hier der Experte für die Trail in Deutschland, Kevin ist das für die Kanadier. Ja, und da Sanders involviert ist, haben wir natürlich sofort Kontakt aufgenommen. Und er hat das nicht geglaubt. Ja. Der hat gesagt, ey, die verarschen uns total, ja, die machen sich einen Spaß daraus, sich irgendwas zurecht zu philosophieren oder fantasieren sogar. Und Kevin hat gesagt, in dem Moment, wo Jan Frodeno gesagt hat, er bringt für die Woche einen Koch mit, da hat Kevin gesagt, ich glaube das Ganze nicht. Ne? Und dann hat er gesagt, Kevin, glaub das Ganze mal. Ne? Also am nächsten Morgen kam dann ja auch die Pressemitteilung und da lagen die Fakten auf dem Tisch und ja, aber für Kevin als auch für alle anderen Profiathleten, über die wir gesprochen haben, gilt, die können das ja alle live verfolgen. Das ganze Event wird nämlich live gestreamt, ja. Und da verspricht das Team Frodeno Rüdiger neue Standards. Ja, das steht auch in der Pressemitteilung so drin. Man möchte da neue Standards setzen, man möchte da mit Live-Daten arbeiten, dass man eben auch Einblicke hat in die Physiologie der Athleten oder zumindest von Jan Frodeno. Das, was Sanders da preisgibt, das weiß ich jetzt nicht, aber Jan Frodeno hat ganz klar gesagt, wir legen die Daten auf den Tisch, nur dieses eine Mal, aber wir machen das Ganze mal transparent und da hat er natürlich auch Partner an seiner Seite, die das können, ja, und da laufen sicher die Datenleitungen schon heiß.
Allein deswegen wird es interessant. Und ich meine, ein Kritikpunkt ist ja, es ist kein richtiges Rennen und so weiter, aber ich glaube, von dem Gedanken muss man sich ja so ein bisschen verabschieden, wenn du guckst, was in den USA stattfindet. Ich kriege das nur so am Rand mit, bin da auch, weiß Gott, kein Experte, aber so MMA-Kämpfe und so, wo dann YouTuber auf einmal Ausrichter werden und das die dann ja selber als Athleten dann da aufdrängen, jetzt ne, große Kämpfe, wo richtig, richtig Kohle fließt, wo die Leute Pay-Per-View richtig Geld lassen, da redet kein Mensch mehr von Verbänden und sowas und offiziell und hin und her. Da geht's halt um die große Show. Nun will ich jetzt nicht sagen, dass wir dahin müssen, dass Triathlon die nur die große Show wird. Aber ich meine, warum, was kann dagegen sprechen, wenn die sagen, hey, wir probieren das jetzt einfach aus, wer der Bessere ist? Ich kann da nichts Negatives dran sehen.
Ja, zumal, ich meine, die Triathlon-Welt wird mit Argusaugen darauf achten, dass die Strecke exakt vermessen ist.
Ja,
also das wird sich sicher niemand erlauben können, da irgendwie eine zu kurze Strecke anzubieten. Das wissen wir von einigen Langdistanzen, dass da die Strecken auch mal einen Kilometer abweichen können. Gerade beim Marathon wird oft die Wechselzone, ich meine, die ist lang hier in Hamburg, aber dafür läuft man danach nicht mehr ganz so lang. Da gibt's ja auch gewisse Toleranzen und am Ende ist der als Erster übers Ziel läuft, ist der Champion. Aber wenn es natürlich um Rekorde geht und das ist immer die Diskussion, gerade in den USA, Radstrecken oft zu kurz, Motorräder und so weiter, das wollen die alles schon transparent machen, dass es wirklich über die exakten 226, etwas Kilometer geht. damit diese Flanke gar nicht aufgemacht wird, wenn da am Ende jetzt eine 7,34 steht oder sowas, dass es dann heißt, ja, ist aber nicht vergleichbar und so. Und es hat ja niemand gesagt, dass nicht ein Kampfrichter dabei ist.
Genau, und was heißt auch schon nicht vergleichbar? Vergleichbar ist es dann ja in dem Sinne nie, weil die Weltbestzeiten ja immer auf unterschiedlichen Kursen erzielt werden. Und selbst der Kurs, Jan Frodeno hat seine Weltbestzeit in Rot damals aufgestellt, den Kurs gibt es nicht mehr. Also von daher, selbst wenn er da hingehen würde, wäre es wieder was anderes. Mhm. Das ist einfach, und ich meine, da kann man eigentlich sagen, ist halt so, dieser flache Charakter, den es gibt, da kann man jetzt zumindest sagen, ja, der spielt dann zum Beispiel mal Berge oder so keine Rolle. Und ich meine, Rot wird immer, da kann ich mich auch nur wiederholen, immer als sehr schneller Kurs bezeichnet. Und da werden ja auch schnelle Ergebnisse und sogar die schnellste Zeit sogar abgeliefert. Aber das ist ja alles andere als flach. Ja. Das heißt, wenn wir überlegen, ist das, wenn die richtig einen raustun, gar nicht so unwahrscheinlich, dass es hier um eine Weltbestzeit geht.
Ja, ja. Ne? Also wo wir sicher davon ausgehen können, ist, dass es die kürzeste Wechselzone einer Langdistanz geben wird. Man braucht nicht viel Platz, viele Radständer, ja. Und das ist natürlich auch ein Fund, mit dem man da wuchern kann, wo man einfach mit kurzen Wechselzeiten arbeitet. Aber ansonsten werden die Strecken exakt vermessen sein. Es wird faire Bedingungen geben. Da stehen auch beide ganz klar dahinter und sagen, keine illegalen Tricks, kein Drafting, keine Kameramotorräder, die da irgendwie in Zehnergruppen rotieren vor der Spitze. Ja, ich meine, ich habe da noch nie so richtig unfaire Dinge erlebt. Ich bin ja auch oft Teil des Ganzen gewesen, du genauso. Und wenn, dann sind die Bedingungen auch irgendwo ähnlich für alle, die sich da vorne an Athleten tummeln. Ja, aber hier will man wirklich ganz klar sagen, Mann gegen Mann. Und der Wind ist der Wind von außen und nicht der irgendwo durch irgendwas generiert.
Wobei man da auch sagen muss, das war in Rot 2016 auch schon so. Da war es tatsächlich auch, dass auch die Roter extrem darauf geachtet haben und gesagt haben, es gab noch nie, also erstens gab es noch nie so viele Leute, die das natürlich auf der Strecke verfolgen wollten. Mhm. Dann war da natürlich auch Live-Übertragung. Aber da gab es auch, so ähnlich wie du das von Hawaii kennst, auch einen Marshall, der hinter denen gefahren ist und der dann immer nur einzeln die Motorräder nach vorne, weil normalerweise regeln wir das eigentlich untereinander so, dass man sagt, das ist dann auch so ein bisschen ein Agreement, ne? Man hat ein paar Sekunden und dann auch schnell wieder weg, damit man eben keinen Windschatten bietet und aber auch nicht die Kollegen behindert bei der Arbeit. So. Ja. Und da war es auch extrem so, dass die darauf geachtet haben, ne, wirklich fast mit der Stoppuhr oder wahrscheinlich sogar mit der Stoppuhr, da ne, so und so 4 Sekunden und dann musst du wieder weg sein. So. Und dann kannst du dich ganz hinten wieder anstellen, so, ne, bevor du wieder dran bist.
Ja.
Also da haben die schon damals auch drauf geachtet. Und ich kann mich noch erinnern, Jan Frodeno hatte damals einen Radcrash, hat eine Kurve nicht richtig gekriegt, ist da total in die Botanik abgebogen. Das scheint ja irgendwie, hat er in Frankfurt dann auch nochmal gemacht.
Spektakulär.
Aber, ja, also auch sein Rad hat echt tatsächlich Schaden genommen, aber er hat es tatsächlich dann ja trotzdem zum guten Split und er wurde dann, hat fast noch einen Autounfall gebaut, er ist auf der Strecke gewesen und da ist ein Auto rausgefahren auf die gesperrte Strecke, wo man immer sagt, ja, wie passiert das? Ja, weil irgendeiner nicht aufgepasst hat und gesagt hat, ich muss nochmal schnell zum Einkaufen und hat dann noch so einen Schlenker gemacht und ist da rumgefahren, also auch alles nicht perfekt gelaufen, sag ich mal. Da hat ihn das Adrenalin dann noch gekickt für die letzten Meter. Also von daher, ich glaube, wir können uns da auf ein sehr schnelles Rennen gefasst machen.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf.
Ja, und ich meine, so die beiden, das ist natürlich auch so ein bisschen prädestiniert. Ich meine, so die Rivalität in Anführungsstrichen, die gibt es ja schon sehr, sehr lange zwischen den beiden. Irgendwie das immer, eigentlich muss man sagen, ging es immer von Lionel Sanders aus, der immer gesagt hat, dass er sich an Jan hochzieht und ihn schlagen will und dass das für ihn das ist, um was es geht und so. Und Jan hat das aber auch immer sehr gerne angenommen. Wenn man ihn darauf immer angesprochen hat, hat er nie gesagt, ja, kein Kommentar, sondern er musste immer noch dem passenden Spruch reinzudrücken und zu sagen, ja, er muss halt irgendwie erstmal gucken, dass er mich überhaupt kriegt und so. Aber also ich habe ein Zitat rausgesucht von Lionel Sanders, der hat 2018 gesagt, vor Hawaii war das, hat er gesagt, Jan hat mich das Fürchten gelehrt und sorgt für Angst in meinem tiefsten Inneren. Ich bin wirklich dankbar dafür, in einer Zeit zu leben, in der ich gegen ihn antreten darf, denn in 20 Jahren werden die Athleten sagen, ich wünschte, ich hätte gegen Jan Frodeno Rennen bestreiten können. Das war 2018. Wenn Jan Frodeno ihm 2018 schon das Fürchten gelehrt hat, dann möchte ich nicht wissen, was nach 2019 der Fall war.
Ja, ich glaube, das ist der große Unterschied in den Mindsets der beiden. Lionel Sanders will Jan Frodeno in der Version 2021 schlagen und Jan Frodeno will Jan Frodeno in der Version 2016 schlagen.
Ja,
ich erinnere mich gerade so ein bisschen an, das ist für mich nach wie vor einer der emotionalsten Sportmomente, die ich im Fernsehen verfolgt habe, als Franzi van Almsick in Berlin bei der Europameisterschaft ihren alten Weltrekord gejagt hat, den sie mal hatte. Ich weiß gar nicht, ob sie den dazwischen, und wo dann der Sprecher auch sagte, Franziska van Almsick jagt die Franziska van Almsick von damals irgendwie, ne? Und wie die damals abgegangen ist und sich gefreut hat und geheult hat da, boah, Gänsehaut. Ne, ich glaube nicht, dass Jan Frodeno heult, wenn er Jan Frodeno 2016 schlägt.
Nee, ist glaube ich nicht.
Wenn da einer weint, dann ist es Leine.
Ja, durchaus möglich.
Ja, ja.
Aber ja. Interessant, einfach aufgrund dieser, die sich ja schon wirklich lange battlen, auch mit Oceanside hat, du hast heulen gesagt, hat Lionel Sanders gesagt, als er gesehen hat, dass Jan Frodeno am Straßenrand, er musste ihn natürlich einholen, steht, sind ihm die Tränen runtergelaufen und er wäre selbst fast ausgestiegen, hat er gesagt, weil er so fixiert darauf war, dass das der Tag ist, an dem er Jan Frodeno schlagen will auf der 70-3-Distanz damals, dass ihm da quasi der Boden unter den Füßen weggezogen wurde, als er gesehen hat, hey, der ist nicht mehr mein Gegner jetzt heute.
Ja, ja.
Also es ist ein sehr, sehr emotionaler und umso witziger, dass die beiden eigentlich nie sich getroffen haben und nie so richtig miteinander überhaupt gesprochen haben, bis Miami jetzt.
Ja.
Da war so das erste Mal, dass sie sich danach irgendwie, ich glaube, wenn ich das so richtig gehört habe, ging es viel um Kaffee kochen, weil die beiden Kaffee-Freaks sind und Lionel Sanders dann noch viel lernen konnte von Jan Frodeno, wie man mit den großen Maschinen umgeht. Und darüber ist dann halt ja ein Gespräch entsponnen, dass man doch mal was zusammen machen müsste. So, und das, denke ich, war der Ursprung dieser Geschichte.
Ja, ja. Ja, ja, wird sich das einreihen in eine lange Reihe großer Schaukämpfe, großer Duelle im Sport? Also jetzt hier das Jüngste, irgendwie Hummels in München vor Neuer, BVB gegen, dann machst du ihn halt rein. Ach nee, das war was anderes.
Nein, ich glaube schon, dass das eine Episode ist, so, ne?
Ja. An welche Duelle erinnerst du dich?
Die jetzt explizit so hoch, also ich meine, das ist natürlich immer irgendwie, ja, wenn man Boxen nimmt oder so, ja, aber selbst da sind das ja auch, ja, Boxen ist jetzt, es ist auch nicht die richtige Sportart, glaube ich, um das zu vergleichen.
Nee, da ist glaube ich, mehr inszeniert, ne? Also gut, also ich war bei einem Duell mal dabei in Enschede in Holland, da gab es ein Laufduell zwischen Morseli und Nureddin Morseli gegen Hicham El-Gerush. Der eine war Weltmeister, Olympiasieger, was auch immer, ich kann es ja auch nicht mehr einordnen, über 1500 Meter, der andere über 5000 Meter und die haben sich in der Mitte getroffen, über 2 Meilen. Und es war ausgeschrieben, $1 Million Preisgeld für den Sieger, wenn er unter 8 Minuten läuft.
Ja.
Was Weltrekord war. Es ist der Weltrekord gefallen, es fehlt aber ein bisschen zu den 8 Minuten, das heißt, es gab die Millionen Dollar nicht. Das war das erste Millionen Preisgeld in der Leichtathletik.
Ja, ja, Leichtathletik, was gibt's noch? Ich glaube, hier Bailey war es, glaube ich, gegen Johnson, die gesagt haben, ne, der eine ist über 200 der schnellste, der andere über 100, die haben sich dann über 150, glaube ich.
Über 150 in Toronto in so einem komischen Stadion, wo sie, glaube ich, unter der Tribüne herliefen. Das habe ich live im Fernsehen gesehen damals und es war völlig enttäuschend, weil einer nach ein paar Metern gehumpelt hat und ausgestiegen
okay.
ist.
Okay, siehst du, ich hatte auch das Ergebnis überhaupt nicht mehr parat.
Ich weiß nicht, wer.
Ja. Aber es ist auch nicht vergleichbar, weil letztendlich sind sie ja jetzt hier beide in ihrer Kerndisziplin unterwegs. Ne? Also von daher ist das ja schon das Fach, sagen wir mal so.
Ja.
Ne? Und da liegt Jan Frodeno halt ganz klar vorne, wenn man sich die Ergebnisse anguckt. Ich lasse mich überraschen, auch wie das sich jetzt noch so,
ja.
Ich meine, das wird auf jeden Fall spannend. Ich finde die Idee auch gut.
Ja.
Ich habe da jetzt auch so weiter erstmal nichts dran zu kritisieren. Ob da jetzt noch
also vom Stellenwert ist es Lance Armstrong gegen Jan Ullrich.
Nee, das
wenn wir mal gewisse Faktoren außen vor lassen.
Wenn, ja, im Prinzip schon, wenn die gegeneinander angetreten werden. Ne? Ich meine, sind sie ja letztendlich dann immer, weil ich meine, spielt halt ja auch, ich meine, was kümmert das Jan Frodeno, wer hinter ihm noch sich battelt?
Ja, ja,
ne?
Ja, ja,
ich meine, er ist sowieso immer vorne. Ja, also das gibt es ja in dem Prinzip nicht. Na klar, ich meine, auf Hawaii hast du noch andere starke Schwimmer, aber bei seiner Weltbestzeit ist er quasi auch alleine unterwegs gewesen, von vorne bis Ende.
Ja.
Und das wird vielleicht hier auch so sein, vielleicht aber auch nicht.
Tja.
Schauen wir mal. Von daher, Spannung garantiert. Und ich finde es auch höchst interessant.
Ja, Ja, also ich bin sehr gespannt drauf und das wird natürlich ein Riesenthema auch bei uns bleiben. Ja, also wir haben eine Sonderseite dazu aufgesetzt unter trimark.de/tri-battle-royal. Also da gibt's alle Fakten, alle Hintergründe. Es gibt Porträts der beiden oder Interviews mit beiden Trainern. Ja, und da ist noch eine Menge geplant. Wir werden natürlich noch detaillierter auf die Strecken eingehen und so weiter. Das Thema ist schon auch für uns natürlich interessant, solange in Deutschland auch nichts anderes stattfindet. Und ja, ich meine, auch wenn was anderes stattfinden würde, das ist doch mal eine neue Dimension im Sport, die man natürlich auch kritisch sehen kann, aber die den Sport bereichert.
Ja, es ist halt was anderes. Und ja. Es ist so kondensiert. Das finde ich halt so cool. Ne? Ich meine, du hast sonst immer noch andere Faktoren und man kann ja auch dann immer nicht, wenn es bei einem normalen Rennen stattfindet, nicht sich nur auf ein so ein Duell fokussieren. Manchmal ist es auch schnell vorbei.
Ja.
Ich meine, das kann hier auch passieren. Kann auch in beide Richtungen passieren.
Ja. Da fällt mir ein, große Duelle im Triathlon, Norman Stadler gegen Chris McCormack. Also ich weiß nicht, wie Chris McCormack darauf reagiert hat jetzt. Die Duelle sind natürlich längst Vergangenheit, aber Chris McCormack ist natürlich der Mann hinter dem Projekt Sub-7, Sub-8. Und da muss ich schon sagen, habe ich das Gefühl, kommt das Team Frodeno denen ein bisschen zuvor. Also das Sub-7, Sub-8, der große Unterschied ist, zwei Männer, zwei Frauen jagen die 7 Stunden oder die 8 Stunden, aber eben nicht unter offiziellen Wettkampfbedingungen. Da wird Windschatten gefahren, da wird es Pacemaker in allen Disziplinen geben, da wird sicher auch im Bereich des Equipments die ein oder andere Ausnahme geben. Da ist ein Ort noch nicht bekannt. Das Ganze soll im März oder April nächsten Jahres stattfinden. Es ist ein kleines bisschen ruhiger geworden darum und diese Lücke, wo es da ruhiger geworden ist, da springt jetzt Jan Frodeno rein und ich könnte mir vorstellen, dass ein Chris McCormack geglüht hat, als er es gehört hat.
Das könnte schon sein. Aber ich meine, letztendlich vielleicht besinnt er sich darauf, dass es einfach was anderes ist.
Ja.
Das, was wir ja auch schon immer gesagt haben, das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun.
Ja. Deswegen ist das eine oder das andere nicht uninteressanter. Also auch dieses Sub-7, Sub-8 finde ich interessant. Man kann drüber streiten, aber interessant ist es allemal.
Absolut.
Einfach mal zu gucken, was ist da möglich, wenn man wirklich alle Register zieht, alle legalen Register. Die Legalität wird da natürlich neu definiert, wie gesagt, über verschiedene Faktoren wie Drafting und so weiter. Und jetzt gucken wir mal, was unter legalen Bedingungen möglich ist. Ja, und
so ist es.
Ne, da gibt es dann zwei neue Benchmarks und ja.
Ach, gar nicht mehr so lange hin. Wir haben einen Ticker auf unserer Seite. Ich kann es jetzt nicht überblicken, wie lange, aber nur noch wenige Tage im Prinzip.
Nur noch wenige Tage. Wir werden noch ein paar Podcast-Episoden haben, wo wir drüber sprechen können.
Genau. Vielleicht tut sich ja auch noch was. Vielleicht gibt es ja auch noch Entwicklungen, von denen wir jetzt noch nichts wissen.
Ja. Also eben in diesem Moment kam ein Anruf aus dem Allgäu, aber ich habe nachgefragt, ist es dringend, ist es relevant für den Podcast? Und der Kollege am anderen Ende sagte nur, ruf einfach mal zurück, später.
Gut, dann lassen wir das mal so.
Ja, so viel zu den jetzt chronologisch seit dem letzten Podcast ältesten Ereignissen. Das Ganze war am Donnerstag und Freitag. Danach kam natürlich ein Triathlon-Wochenende, was auch anders geartet war als normale Triathlon-Wochenenden, vor allen Dingen für uns. Wir haben nämlich dieses Wochenende schon lange als Saisonhöhepunkt deklariert für die Leute, die auch mit unseren Trainingsplänen trainieren oder vielleicht mal irgendwo gucken wollten, wo stehe ich, wenn ich nach anderen Plänen trainiere. Aber es war das Wochenende des Do-It-Yourself-Triathlons.
Ja, genau.
Für alle, die es noch nicht gesehen haben, der Film dazu ist online. Wir haben unheimlich schöne Einsendungen bekommen aus aller Welt von Menschen, die Triathlon für sich alleine, zu zweit, zu dritt, in der Familie oder auch mit ein paar mehr Leuten zelebriert haben. Also herzzerreißende Szenen, tolle Kommentare.
Ja, total gut.
Ne? Und da nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle, die sich da beteiligt haben. Ja, auch an alle, die da gesagt haben, ich mache das nicht alleine, sondern ich organisiere was für mehrere Menschen. Ja, das Team in Ulm. Vor dir liegt hier noch die grafisch aufbereitete Startliste, wo die Menschen herkommen, die da Triathlon betrieben haben. Ja, also es war großes Kino und es war mir eine Freude, diesen Film zu bauen. Schaut ihn euch an auf unserem YouTube-Kanal Triathlon Insider, findet ihr den. Das war doch wieder ein emotionales Ereignis. Aber auch für uns, wir haben selber Triathlon gemacht.
Ganz genau. Aber wir sind ja chronologisch, du hast vorgelegt
am Samstag. Stimmt, ich habe vorgelegt am Samstag, ja. Ich habe mich nämlich tatsächlich auch einladen, ich könnte sogar fast sagen adoptieren lassen, von den Nordfriesen.
Ist gut. Ja.
Also jeder von euch da draußen kennt so irgendeine Triathlon-Szene. Ja, also da gibt's welche, die tragen immer irgendwo einen Totenkopf, da gibt's welche, die tragen immer einen langen Bart, da gibt's welche, die tragen, da kommst du in die Szene gar nicht rein, wenn du nicht voll tätowiert bist. Da gibt's welche, da musst du unbedingt irgendeinen Hipster-Cappy tragen mit Schirmchen nach hinten und so. Die Nordfriesen, die erkennst du nicht, bis sie ihren Kofferraum aufmachen und ihr Fahrrad rausholen.
Ja, das ist ja immer, man fragt sich manchmal, wenn man so denkt, so wer kauft das? Aber ich habe dir schon gesagt, die scheinen auf jeden Fall einen guten Händler da oben zu haben, der teure Maschinen verkaufen kann auf jeden Fall.
Ja, ich meine, der Unterschied zu allen anderen Triathlon-Szenen ist, denen fehlen die Höhenmeter. Ja, das heißt, die kämpfen nur mit dem Wind. Ich habe die Mitteldistanz oder eine abgekürzte Mitteldistanz gemacht. Auf 87 Radkilometern hatte ich 56 Höhenmeter.
Ja.
Wo die waren, weiß ich nicht. Ja, also ja, aber diese Szene ist so unaufgeregt, ja, so easy, aber wenn sie ihren Kofferraum aufmachen und ihr Material, das ist so wie früher in Osterbrück gab es den Karfreitag, ja. Also am Karfreitag, dann K mit C geschrieben, da haben sich irgendwelche, ich möchte jetzt keine schlimmen Begriffe nutzen, aber irgendwelche Autofahrer haben sich da Autorennen geliefert, yep, auf der Pagenstecher
das
Straße.
Das kenne ich sogar. Das ist Pagenstecher Straße.
Dabei?
Nee, ich bin nie da gewesen, aber ich kenne Leute, die da hingefahren sind. Tatsächlich.
Ja. Ne? Und
das war
so
ein Event.
Ja. Und die haben sich immer getroffen, mach mal Haube auf. Ne? Ja. Und dann wurde geguckt, was man da Motortuning gemacht hat. Und hier heißt es, mach mal Kofferraum auf. Ne? Ja. Und dann kommen da die edlen Maschinen zum Vorschein. Wie gesagt, da musst du Aerotuning betreiben, um gegen den Wind manchmal überhaupt alles anzukommen. Ja. Wie ich schon in unserer Finishline-Party gesagt habe, man sagt hier im Norden ja, Wind ist erst, wenn die Schafe keine Locken mehr haben. Aber wenn dann bei den Windrädern, die da oben ja weiter verbreitet sind als Menschen.
Das kann man so sagen.
Wenn sie da die Flügel so einstellen, dass sie sich nicht mehr drehen, damit nichts kaputt geht, dann weißt du, okay, heute zählt's.
Ja. Ne? Sehr gut.
Ja. Organisiert von Festus, den du besser kennst als ich, weil du mit ihm letztes Jahr die Streckenbesichtigung gemacht hast vom Hallig-Triathlon.
Genau.
Ne? Also man sieht sich so alle Nase lang mal und er hat gefragt, willst du nicht vorbeikommen? Wir machen hier eine Trainingsmitteldistanz.
Aber das ist Training ist auch nur vorgeschoben, oder? Das ist auch so interne Vereinsmeisterschaft für die.
Oh, krass. Ne? Also als die alle ihre Kofferräume aufgemacht haben, habe ich gedacht, scheiße, das wird ein harter Tag.
Ja gut, aber du wolltest es doch auch wissen, Frank.
Ja, ich wollte es auch wissen. Ich wollte es auch wissen. Ja, also das war für mich wirklich ein Test. Ich wollte auch noch einen kleinen Film darüber machen, was ich so an Erkenntnissen gewonnen habe. Ausgeschrieben war nichts. Also man konnte über eine olympische Distanz starten. Die war da ein bisschen länger vom Radfahren her. Das Einzige, was wirklich vermessen war, war die Laufstrecke. Gut, die Radstrecke, da wusste man auch, eine Runde hat 17,5 Kilometer und wenn man 5 Runden fährt, dann ist man irgendwo bei 87 irgendwas, ne? Und fing an mit dem Schwimmen, es waren so gut 25 Leute am Start, also 25 Leute im Neoprenanzug, das hat es lange nicht mehr gegeben, ne? Im Botschlotter See oder Weiher, wie auch immer.
Okay.
Ja,
kein Meer, warum kein Meer?
Ja, weiß ich auch nicht.
Mit der Tide vielleicht nicht hingehauen.
Ja.
Das müssen die ja auch immer beim Renntermin immer mit bedenken.
Ja, ne? Also alles herzlich organisiert. Da kam dann noch der Chef vom Surfverein, der mehr oder weniger das Hoheitsrecht über diesen Parkplatz hat. Wir mussten auch alle unsere Autos auch noch so zusammenstellen, damit da auch Surfen noch reinkam. Und er gab uns nochmal einen Tipp mit auf den letzten Metern. Schluckt kein Wasser.
Mm.
Ne? Also ein landschaftlich geprägtes Gebiet mit diversen Einflüssen auf diesen See.
Oh, Nitratkonzentration.
Ja, ne? Also man konnte überall stehen, allerdings mit sinkender Tiefe. Man ist da so richtig in so irgendwas eingesunken. Und von daher ging es uns darum, die Strecke schnell zu bewältigen. Das hat auch der Streckenvermesser Benny. Benny ist Rettungsschwimmer in Kampen.
Kenne ich, ja.
Kennst du, ja. Mit dem habe ich letztes Jahr auf Sylt einige Kilometer geradelt. Der hat die Strecke vermessen und hatte Corona im Hinterkopf, hat gedacht, ja, die Leute haben Rückstand. Also ich hoffe trotzdem, dass es ein GPS-Messfehler war, dass die Strecke nicht so kurz war, gemessen an der Zeit, wie es am Ende aussah.
Okay.
Ja, also ich bin 1,51 auf 100 geschwommen, wo ich gedacht habe, nee, also komm, das kann jetzt wirklich nicht wahr sein. Also es fühlte sich nicht dolle an, aber das nun auch nicht. Ne? Naja. Dann ging es aufs Rad. ja, wenig Feindberührung, sage ich mal, bei so wenig Startern und so starkem Wind. Ja, ich habe mich gebettelt mit Udo. Udo ist auch einer dieser Nordfriesentruppe. Der hat mich nämlich Anfang der zweiten Runde überholt und sich dann, ich glaube, der hat es mit Absicht gemacht. Der hatte irgendwie, ich nehme an, der hatte, wir haben letzte Woche über das Garmin-Radar gesprochen, der wusste, wie weit ich hinter ihm bin. Und immer, wenn ich ein Stück näher gekommen ist, hat er gedacht, nö, Frank, nö, ich weiß, wo du bist und nö, das gönne ich dir nicht. Ne?
Ach, ja. Gemeine Taktik.
Ja, und dann habe ich echt mich da aufgerieben, mir die Zähne an ihm ausgebissen, was aber gut fürs Tempo war, für den Schnitt. Und habe gedacht, das Laufen wird bitter, aber Udo, nee, dich lasse ich nicht fahren. Und dann habe ich ihn auch nach 4,5 Runden gestellt gehabt und habe gedacht, okay, jetzt, der ist auf jetzt mental. Den wirst du in der Wechselzone nicht sehen, da bist du längst auf der Laufstrecke, wenn der kommt.
Über sowas machst du dir Gedanken noch unterwegs? Ist ja Wahnsinn.
Ja, ich brauchte Motivation. Ja, ja. Und Udo kenne ich, wie gesagt, von vielen kleinen Begegnungen. Und ja, ich habe ihn dann auch eingeholt, aber das hat Udo sich nicht bieten lassen. Und dann war er wieder weg. Und da habe ich gedacht, nee, also wenn du dem jetzt folgst, dann kannst du den Lauf vergessen. Ne? Und habe ihn dann also fahren lassen müssen. Er hat dann ein bisschen länger gewechselt als ich, glaube ich, denn ich bin vor ihm auf die Laufstrecke gegangen und dann ist er wie eine Rakete wieder an mir vorbeigeschossen. Ne? Also ich glaube, er hat das sichtlich genossen.
Ja, das spricht für seine Fitness. Ja.
Ich bin auch nicht so langsam losgelaufen. Ich habe nämlich meinen ersten Triathlon-Wettkampf mit Carbon-Schuhen gemacht. Ohne die wäre ich auch aufgefallen. Also es waren bei der Olympia-Ausscheidung in Kienbaum waren mehr Leute ohne Carbon-Schuhe am Start als beim Bottschlotter-Trainingstriathlon.
Nämlich einer in Kienbaum.
Ja.
Ja.
Und hier da war es alle. Ne? Also ja. Durchgehend Carbon. Also das Thema Fitting hat sich da auf die Laufstrecke fortgesetzt. Aber da muss ich mit Simon nochmal drüber reden. Es gab ja diesen wunderbaren Carbon-Schuh-Podcast hier auf unserem Kanal mit, wer war dabei? Urs Weber von der ja. Runner's World und Björn Gustafsson, glaube ich. Die drei?
Mich überfragt gerade,
ja. Ich glaube, ja, die haben sich über Carbon-Schuhe unterhalten und eins der Fazits war, man muss die sehr, sehr, sehr dosiert einsetzen und muss sich wirklich im Wettkampf von diesem Effekt überraschen lassen. Also ich war überrascht von dem Effekt, aber auch von dem Effekt, dass mir nach 5 Kilometern schon so die Fußsohlen gebrannt haben, dass ich gesagt habe, okay, eine Runde noch, einen zweiten Fünfer machst du noch, aber ich will nicht mit Riesenblasen hier rausgehen und habe dann nach 10 Kilometern vernunftbedingt gesagt, okay, Check. Verschiedene Tests waren erfolgreich. Bei manchen weiß ich, wo ich dran arbeiten muss. Das ist vor allen Dingen auch das Thema Carbon-Schuh-Gewöhnung, weil da hätte ich keinen Marathon mit laufen können.
Aber hast du Blasen tatsächlich bekommen oder war es nur einfach, weil ich erinnere mich auch noch an meine ersten Eindrücke, das fühlt sich einfach anders an.
Ja.
Also da hatte ich auch gedacht, so, oh, irgendwie fühlt sich an der Fußsohle, aber es hat sich dann wieder gegeben. Aber
nee, es war tatsächlich dann keine Blase. Ja. Ne? Und auch, ich bin dann jetzt 2 Tage nicht gelaufen, aber es war die richtige Entscheidung. Ich hätte jetzt keine Trainingspause gebrauchen können, wegen fetter Blasen.
Ja,
und ich glaube, nach einem Halbmarathon hätte ich die gehabt. Es fühlte sich so komisch an irgendwie und da habe ich gedacht, nee, kein Risiko.
Das war deine Exit-Strategie, damit du Udo nicht den Kopf liefern musst.
Nein, Udo war ja nach einer Runde raus. Ne? Udo ist, wie gesagt, wie ein Blitz die 5 Kilometer gelaufen und war dann raus. Und außerdem gab es im Ziel Erdbeeren und da hätte ich nicht 45 weitere Minuten drauf warten wollen.
Okay, das ist auch
nice. Das war jetzt die Ansage, ich wäre die zweiten 10 noch in 45 gelaufen.
Ja.
Ich weiß, das ist natürlich jetzt nicht getestet worden, wie lange ich das Tempo so halte. Ne? Also bis dahin fühlt es sich gut an, aber ja, Freitag kommt die zweite Impfung und ich weiß nicht, ob ich da nochmal eine Pause brauche. Von daher habe ich gesagt, ich kann jetzt diese Pause vor der Impfung nicht gebrauchen, wenn danach eine Zwangspause kommt. Ich möchte lieber weiter trainieren. Gibt ja noch ein paar andere Ziele dieses Jahr und von daher.
Aber das hörte sich doch gut an, war doch ein würdiger Einstand.
Ja.
So ins Renngeschehen.
Ja. Ne? Aber es war halt anders. Du hast den Film gesehen von den Rädern da, das war schon ein Elite-Wettkampf, ja, ein kleiner Elite-Trainingswettkampf, hatte ich so das Gefühl.
Ja, aber du willst nach Hawaii, Frank, da musst du dich doch einreihen da.
Ja, her.
Also, ne? Bist du doch genau richtig eigentlich. Ich bin so froh, dass ich da nicht an den Start gehen musste. So, das wäre demütigend geworden.
Ja, wie gesagt, so viel Feindberührung hatte man unterwegs nicht, das wäre gar nicht aufgefallen.
Naja, aber gut, aber wenn die dann warten müssen auf mich, das ist ja auch peinlich und die Erdbeeren weg sind, dann schon.
Ich hätte welche übergelassen.
Ach, danke schön. Das ist nett.
Aber wie war es bei dir?
Bei mir war es gut. Ich habe das ganz anders gemacht. Ich war nicht, ich habe den High-End-Gedanken abgeschworen, nachdem, ja, muss ich zugeben, der Fußballabend mit der deutschen Nationalmannschaft dann doch ein bisschen länger gedauert hat und Besuch aus dem Rheinland da war, dann konnte ich nicht so früh morgens. Es hat auch noch geregnet und da habe ich gesagt, nee, komm, wir verschieben den Start. Ich bin hier Renndirektor, ich kann das machen auf heute Nachmittag. Da ist dann schön Sonne und so. Habe ich dann auch gemacht, da ging es mir dann auch wieder gut. Und ich habe das tatsächlich so gemacht, wir haben ja letztes Jahr auch schon so ein Do-it-yourself-Event für uns gemacht, wo wir gesagt haben, wir müssen jetzt mal loslegen, wir müssen irgendwas machen. Das war ein bisschen früher im Jahr, schon so das erste, so redaktionsintern. Und da habe ich mir jetzt gedacht, ich mache einfach genau das Gleiche nochmal. Also wirklich, um zu sehen, wie hat sich das so entwickelt. Außer, also wie ich mich entwickelt habe, weiß ich bin 10 Kilo schwerer geworden in der Zeit. Von daher habe ich auch ein bisschen Angst. Und habe
sieht
aber
gesagt, man die aber nie an.
Na, danke. Das, Gott, na gut, das ist ein anderes Thema. Jedenfalls habe ich gesagt, ich mache einfach genau das Gleiche, genau dieselben Strecken und gucke dann einfach mal am Ende, was ausgeht. Das heißt, 500 Meter schwimmen, dann irgendwas zwischen 29 und 30 Kilometer Radfahren, das kann ich nicht so genau sagen. Ich habe halt genau die gleiche Strecke gemacht, aber zwei unterschiedliche Ergebnisse, die irgendwo dazwischen lagen, also irgendwo also mit unterschiedlichen Uhren gemessen halt. Und 5 Kilometer laufen am Ende noch. Und ja, ich habe halt gesagt, ich habe dann überlegt, letztes Jahr habe ich das mit Dings gemacht, mit Triathlonrad und allem drum und dran und hab dieses Jahr gesagt, nee, jetzt, wir machen das einfach easy. Bin mit dem Rennrad gefahren, bin nicht mit Neo geschwommen, sondern hab gesagt, hier komm, Badehose, weil das war auch echt, war dann warm nachmittags. Und das ist so ein Badesee. Beim letzten Mal war das irgendwie Ende April. Da war da niemand außer uns. Und diesmal war halt alles voll. Und es war total warm. Und ich habe gesagt, so, ich kann mir jetzt hier nicht den Neo anziehen. Da denken die alle, der hat einen an der Klatsche, das geht nicht. Da habe ich gesagt, okay, dann Badehose, fällt das auch nicht auf. So, und dann auf jeden Fall Badehose an und los ging's. Ja, und es waren Überraschungen dabei und in positiver und negativer Sicht, das war tatsächlich beim Schwimmen, war es tatsächlich so, dass ich letztes Jahr bin ich 12 Minuten 10 geschwommen, dieses Jahr 10 Minuten 17. Also ohne Neo deutlich schneller gewesen. Wie gesagt, gleiche Strecke, war ich, aber da kann man mal tatsächlich sehen. Jetzt ohne Bashing dazu betreiben, aber ich habe dann wahrscheinlich letztes Jahr tatsächlich Fehler gemacht, auch mit meinem Anzug unter dem Neo, den habe ich angehabt, also auch nicht runtergerollt, sondern richtig angehabt, den Rennanzug. Und das hat mich offensichtlich mehr behindert, als dass der Auftrieb mir geholfen hat, weil offensichtlich da weniger Kraft war. Ja. Oder ich bin einfach, die Schwimmfähigkeit ist vom Himmel gefallen. Ich meine, es ist ja immer noch unter ferner Liefen, wenn man hier sich mit den Schwimmern
unterhält. Das ist eine interessante Erkenntnis, die habe ich auch gemacht und die sehe ich ganz oft auch in den sozialen Medien. Es war ja lange Schwimmpause und die erste Schwimmeinheit, da haben alle gesagt, boah, geht ja gar nicht so schlecht.
Ja.
Die zweite holte ich dann auf den Boden der Realität zurück. Ich glaube, das haben auch schon viele festgestellt.
Okay. Ja, okay. Ja, auf jeden Fall, da war gut, da hatte ich schon mal ein bisschen Vorsprung. Ich wusste,
Glückwunsch.
Cool. Da hinten raus wird's heftig. Dann bin ich, wie gesagt, das Radfahren und das war sehr lustig. Es war fast identisch. Also ich bin dieses Jahr dann auf diese 29 irgendwas Kilometer 53 Minuten und 5 Sekunden gefahren und letztes Jahr 53 Minuten und 36 Sekunden. Also quasi auch einen kleinen Tick schneller, aber ich wusste ja, da kommt noch das Laufen. Und das war tatsächlich interessant für mich, weil im letzten Jahr war es so, dass ich quasi ja bis in Oktober rein richtig gut trainiert habe, auch auf den kürzeren Distanzen für Pathrun auf Hawaii und so weiter. Und dann im Prinzip aber gar nichts mehr gemacht habe bis April so. Und da war aber tatsächlich, irgendwie hat der Körper sich noch erinnert, dass da noch irgendwo mal Laufform vorhanden war. Und bin letztes Jahr eine 4,27er Pace gelaufen und da wusste ich, also alle die schnell, ne, für mich okay, so für viele da draußen lächerlich, aber ist halt das, was ich konnte zu dem Zeitpunkt. Da wusste ich, also ich bin dieses Jahr viel gelaufen für meine Verhältnisse, aber immer kurz und langsam und im Prinzip habe ich alles falsch gemacht, im Training bis hierher, was man so, wo wir immer sagen, mach das nicht, nicht immer die gleichen Strecken laufen, ne? Variationen reinbringen und so, weiß ich alles, habe ich aber aus Bequemlichkeit irgendwie immer nicht gemacht. Ich habe immer so meine 2, 5 Kilometer Runden, die ich immer so abspule, mal schneller, mal langsamer, mal streue ich ein paar Intervalle ein, aber das ist noch kein ernsthaftes Training, das ist halt einfach alles Bewegung, aber von daher wusste ich, das wird.
Also kurzer Disclaimer, wir halten uns sonst an alles, was wir schreiben.
Ja. Natürlich. Außer so, wenn es mit uns durchgeht. Das muss man auch uns zugestehen, dass wir da manchmal auch Entscheidungen treffen, die nicht so clever sind. Auch so neue Sachen am Renntag ausprobieren und so weiter. Auch da sind wir nicht vorgefeit, obwohl Carbon wir immer sagen, ja, Mach das auf keinen Fall. Ja, genau. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin langsamer gelaufen, 4,47er Pace, also 24 Minuten, eine Sekunde, wobei die eine Sekunde kann man streichen. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich meine Uhr ausgekriegt hat mit Schnappatmung.
Aber 4,47er Pace immerhin.
Ja, also ne? Wie gesagt, also, 10 Kilo schwerer als letztes Jahr. Also da, wenn man das, jetzt müssen jetzt die Mathe-Genies ran, wie viel hat mich das gekostet auf die 5 Kilometer? Genau, und jetzt, wenn man das alles zusammenrechnet, war ich 41 Sekunden schneller als letztes Jahr. Da hätte ich jetzt nicht unbedingt mit gerechnet. Also von daher, Ziel erreicht.
Ja, also als Motivation für Nils, wenn jemand eine Formel kennt, ich habe so im Kopf, 1 Kilogramm gibt eine Minute pro 10 Kilometer. Wenn jemand wirklich eine gute Quelle oder Formel kennt, stellt sie in die Shownotes.
Das kann ja nicht sein. Also das würde ja bedeuten, auf 5 Kilometer, das geht ja nicht. Bei 10 Kilo mehr, so viel schneller kann ich nicht sein. Wäre schon gut.
Oder war es im Marathon? Keine Ahnung. Also ich bin gerade tatsächlich überfragt. Ich habe das irgendwo mal gelesen, wenn wirklich jemand eine Quelle kennt. Wir können auch selber uns mal drum kümmern. Ich meine, Simon brauchen wir nicht fragen. Der wiegt immer das gleiche wenige Gewicht. Aber das würde mich mal interessieren. Ja, so. Ja, ich frage für einen Freund.
Ja, genau. Ich frage auch, aber ich muss mir ja nicht fragen, ich muss ja erstmal das wieder loswerden, aber müssen wir nichts vormachen. 10 Kilo sind 10 Kilo, ne? Ja. Man kann sich ja einen 10 Kilo Rucksack auf den Rücken schnallen und mal gucken, was du da noch so für Zeiten hinkriegst.
Ja, ja.
Und das ist keine Muskelmasse, die ich mir antrainiert habe, fälschlicherweise durch zu viel Stabi-Training und so und falsches Krafttraining.
Machst du nicht jeden Donnerstag?
Ja, das ist ja kein. Nein, das ist ja. So. Fakt ist, 41 Sekunden schneller als 2020. So, erstes Ziel erreicht. Jetzt kann das Training losgehen mit neuer Motivation.
Ja.
Ich bin bereit für den heißen Herbst.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Der Pathrun, was ist das Ziel?
Ja, wie letztes Jahr im Prinzip auch, ne? Unter 20.
Okay.
Aber das wird hart, das weiß ich. Da steht noch, ist ganz viel Arbeit drin noch.
Ja.
Und ja, vor allen Dingen müsste ich dann noch ein paar Kilo loswerden, ja. Ja, aber so ist es. Aber war cool, also vor allen Dingen auch so eben auch das alles, was man hätte noch machen können an Ausrüstung und so weiter über Bord zu werfen und einfach sagen, einfach so, wir machen das einfach mal nur aus Spaß und gucken auch mal, wofür was es reicht. Mhm. Und es war jetzt dann doch gar nicht so ein großer Unterschied. Also damit heißt es nicht, dass ich nicht mehr gläubig bin, was jetzt so technische Entwicklung angeht. Das kann man natürlich, wenn man das alles richtig macht und so, ist da natürlich unfassbar viel drin. Aber für mich ganz interessanterweise auch so, also in den Regionen, wo ich mich bewege, ja, ob man da jetzt dann so ein Riesen, also ich hätte nicht mehr Spaß gehabt, wenn ich jetzt Monster-Alarm gefahren wäre, jetzt was so Ausrüstung angeht, gerade auf dem Rad und so weiter.
Mhm.
Ja, ich habe es auch Markus Baranski schon gesagt, der hat gesagt, so im Schaufenster sah das schon gar nicht so schlecht aus, die Position zum Vorbeifahren einmal beim Römerlinsen.
Machst du das auch immer, ja?
Man muss das doch checken, man hat schon mal die Möglichkeit. So
Ich habe 10 Kilometer von mir ein großes Möbelhaus mit einer langen Glasfront und da fahre ich eigentlich immer vorbei, wenn ich fahre.
Ja. Bist du zufrieden mit dir?
Ja. Ich habe jetzt auch ein paar Fotos gesehen. Ich habe ja letzte Woche 2 Wettkämpfe gemacht. Ich war ja schon beim Einzelzeitfahren, auch da oben im Norden in Schwesingen. Das ist ein Militärflugplatz, Flughafen der Bundeswehr. Da gab es das Midsommerzeitfahren über 52 Kilometer. Und da habe ich hinterher mir auf Strava, ich habe bewusst das nicht im Vorfeld angeschaut, auf Strava mir diese Simulation angeschaut, mein Rennen 2017, wo ich ja schon mal gut in Form war, gegen jetzt, wo man diese beiden Punkte gegeneinander fahren sieht, ja. Das ist total lustig. Also wir haben diesmal mehr Wind gehabt, das konnte man auch sehen, dass ich immer auf der einen Gerade diesmal schneller war und auf der anderen beim letzten Mal. Aber bei mehr Wind bin ich bei exakt gleicher Leistung 1,1 km/h schneller gefahren. Ne? Und das wollte ich auch nochmal mir genauer anschauen, nochmal analysieren, woran das lag, was sich alles geändert hat seitdem. Also für alle M45er, die in Hamburg starten, jetzt mal die Ansage, 52 Kilometer Einzelzeit fahren, 41 Fünfer Schnitt und die 87 Kilometer im Wind bei der Mitteldistanz 38 7er Schnitt. Oder war es 37 8? Nee, ich glaube, es war 38 7. Ja. Ne? Also, wir sehen uns.
Schön, Kampfansagen. Wir lieben Kampfansagen.
Ja.
Sehr gut.
Wobei, Ironman Hamburg, kam ja gestern die Mitteilung, wie hieß es wörtlich? Ich muss es gerade nochmal nachschlagen. Also das Rennen findet statt. Das ist erstmal die wichtigste Mitteilung. Und dann stand in dieser Mitteilung, alle Ironman-Mitarbeiter, Freiwilligen und Athleten müssen während des Rennens einen Mund-Nasen-Schutz tragen.
Ja, lautes Lachen. Ich habe so mit vielen Lachsmilies kommentiert.
Ja, das lesen habe. Ist auch bei uns kommentiert worden. Aber ihr könnt euch versichert sein, ich habe gestern Abend noch mit Ironman Deutschland gesprochen. Ist natürlich nicht so gemeint. Also wir Athleten dürfen während des Rennens schon auf den Mund-Nasen-Schutz verzichten.
Gott sei Dank.
Ja, das wäre sonst nochmal eine besondere Herausforderung geworden.
Ja, der hätte ich auch gesagt. Musst du noch die ein oder andere Masken-Session noch einlegen vorher?
Ja.
Nein, ist natürlich Quatsch. Machen wir nicht.
Nee, aber so viel zur Klarstellung. Und gestern kam auch noch die Mitteilung, der andere Hamburg-Triathlon, die Kurzdistanz, findet auch statt in diesem Jahr. Dann nochmal 3 Wochen nach dem Ironman Hamburg. Also hier wird schon noch ein bisschen was geboten. Und ich bin weiterhin der Meinung oder glaube, dass das Allermeiste von dem, was angekündigt ist, für den Herbst auch stattfinden kann.
Ja, es geht jetzt langsam los. Ne? Es sind ja auch überall im Land, geht es jetzt los mit den Wettkämpfen.
Mhm.
Ja. Also am Anfang sicherlich immer noch ein bisschen anders, aber ja, vielleicht wird das noch was.
Auf jeden Fall. Da haben wir auch ein bisschen was vor uns. Also dieses Wochenende, du hast es schon erwähnt, Lionel Sanders kämpft um die Kona Quali.
Ja.
In Coeur d'Alene in Idaho, glaube ich. Ne?
Idaho oder Iowa, ich bringe es nochmal durcheinander. Nee, ich meine Idaho.
Idaho.
Ja. Langdistanz, die eigentlich war das gar nicht als Profirennen vorgesehen, aber war dann eins von denen, wo Ironman gesagt hat, wir machen es dieses Jahr, gibt es das halt wieder mit Profistarts. Und ja, es gibt Slots, 2 für Männer, 2 für Frauen und 2, die noch verteilt werden. Und es gibt einige Namen auf der Liste, also keine deutschen Athleten am Start, aber international gesehen wird das schon sehr spannend, weil du hast es gerade gesagt, Lionel Sanders braucht seinen Platz noch, den hat er nicht. Und er trifft da durchaus auf starke Langdistanzkonkurrenz. Joe Skipper ist dabei, Sam Long hat sich dann quasi angekündigt und hat gesagt, so, da hatten wir schon drüber gesprochen, es reicht mir noch nicht, ich will nochmal, Tulsa war nicht gut, da brauche ich nochmal ein anderes Erlebnis vor Hawaii, der ist qualifiziert, also der kann das ein bisschen entspannter angehen, aber natürlich erinnern wir uns auch an das Battle, also Lionel Sanders ist Battle erfahren dieses Jahr, ne? Weil ich meine, mit Sam Long hat er sich schon rumgeschlagen da in St. George und eins der wahrscheinlich besten Lauffinals geliefert, an die ich mich so erinnern kann, also Seite an Seite, wirklich bis ein paar hundert Meter vom Ziel, wo dann wirklich der Antritt kam und dann man auch wirklich sehen kann, wie am Anschlag die waren, ne? Wo dann auf einmal aus einer 1-Meter-Lücke, eine 2-Meter-Lücke wird und dann ist es einfach rum. Ja, also diese Auseinandersetzung sehen wir. Bin sehr gespannt, wie sich das dann auf der Langdistanz dann auswirkt. Joe Skipper haben wir schon gesagt, auch qualifiziert. Und dann war es das aber bei den Männern schon mit den Qualifizierten. Und dann stehen da aber noch so Namen auf der Liste wie Patrick Nielsson, der für mich so ein komplettes Fragezeichen ist, der auch schon sehr gute Ergebnisse auf der Langdistanz hatte, auch ein sehr schneller Läufer ist. Aber auch viele DNFs schon hatte und auch auf der Mitteldistanz so ein bisschen. Aber der, wenn er nach Hawaii will, braucht auf jeden Fall auch noch den Slot. Habe ich ja gesagt, alle Namen, die jetzt kommen, brauchen ihn noch. Also, aber auf jeden Fall ein starker Athlet. Dann Cody Beals, für den geht das Gleiche. Für den haben wir auch schon, über den haben wir auch schon öfter gesprochen. Auch ein sehr, sehr starker Athlet, der aber jetzt auch so komplett verlorene Jahre dann oder verlorenes Jahr ja hatte letztes Jahr und eben auch ohne Quali dasteht. Und der einfach sagt, für ihn ist das einfach, er ist jetzt in der Zeit, wo er Langdistanzrennen gewinnen muss, auch knapp über 30. Und er muss da jetzt ran. Der braucht unbedingt ein gutes Rennen. Ja, und wen haben wir noch auf der Liste? Also Rasmus Svenningsen, auch über den wir ja auch schon, ja, einer mit Favoriten und so weiter, auch schon drüber gesprochen haben, der es aber auch noch nicht so richtig auf die Kette gekriegt hat, dann eben auf der Langdistanz. Da wird es auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr spannend. Und das alleine, Matt Russell haben wir ja noch, alleine diese Namen reichen auf jeden Fall ja schon aus, um zu sagen, okay, das wird auf jeden Fall ein guter Kampf. Und ich bin sehr gespannt, auch im Hinblick dann auf das Battle Royale, was Lionel Sanders so im Schwimmen anstellt. Mhm. Naja, ich meine, er hat ja jetzt auch schon, ja, auch schon für ihn sehr gute Schwimmen abgeliefert, auch schon dieses Jahr, was natürlich immer noch Rückstand bedeutet. Das wird spannend auf jeden Fall, ne? Also ja, vor allen Dingen auch, wie sich das dann entwickelt, Renndynamik auf dem Rad, da haben wir auch schon viel drüber gesprochen, kann man sich absetzen, ja, nein, bist du der Dumme, der 10 Leute hinter sich hinterherzieht und so weiter. Das gibt's dann nicht bei dem Battle mit Jan Frodeno, aber ja, das ist so das Rennen der Männer. Wie gesagt, da wird da ganz klar eben auf den Namen, die ich genannt habe, so der Fokus liegen. Und bei den Frauen, da hat es jetzt gerade nochmal in den letzten Tagen auch nochmal eine Umstellung gegeben. Imogen Simmons war nämlich der Name, den wir ja auch hier schon öfter mal genannt haben, und sie hat es auch immer gesagt, sie will da die Hawaii-Quali klar machen, die fehlt ihr nämlich noch. Super starke Rennen abgeliefert dieses Jahr, nur Anne Haug unterlegen gewesen und Daniela Rief. Und jetzt ist ihr genau das Gleiche passiert, was Laura Philipp passiert ist. Sie hat eine Hüftverletzung, also eine Entzündung in der Hüfte. Und musste dafür jetzt den Stecker ziehen. Also weder Laura Philipp noch Imogen Simmons, beide nicht für Hawaii qualifiziert, beide aber eigentlich Namen, die man da sehr, sehr hoch sehen würde, müssen sich jetzt an anderer Stelle die Quali holen. Und das ist deswegen besonders ärgerlich, weil hier bei den Frauen in dem Feld, ja, wo schon auch einige Namen dabei sind, schon 5 Frauen qualifiziert sind für Hawaii. Und das bedeutet natürlich immer, dass da sind natürlich welche dabei, die auch jetzt hier das Rennen unter sich ausmachen werden. Und das kann sicherlich nicht schaden, wenn du noch auf Hawaii, das ist dann immer dieses Rennen hinter dem Rennen. Also du musst gar nicht das Ding gewinnen, du musst auch nicht Zweite werden wahrscheinlich. Vielleicht reicht auch schon 3., 4. Platz. Und das hätten die ja beide locker drinnen, ne? Wenn man sich jetzt anguckt, ich meine, wir haben da jetzt Namen wie Heather Jackson, haben wir schon oft drüber gesprochen, die wird jetzt mal hier auf der Langdistanz nochmal zeigen müssen, wo sie steht. Hat sich ja viel vorgenommen für Hawaii. Carrie Lester, Lindsay Corbin, die sind qualifiziert. Sarah Piampiano ist qualifiziert. Rachel McBride ist qualifiziert. Ja, aber alles keine Namen, wo man sagen würde, ja, da hätten die sowieso keine Chance gehabt. Ganz im Gegenteil, ne? Und ja, jetzt können sie nicht dabei sein. Sehr, sehr, sehr ärgerlich.
Ja, und die Quali-Chancen werden ja nicht mehr. Also wir sind ja jetzt tatsächlich schon im Kona-Countdown, was so die Quali betrifft. Es sind tatsächlich jetzt nur noch 6 Rennen, jeweils für Männer und Frauen. Da jetzt auch noch der Ironman Mont-Tremblant in Kanada abgesagt wurde oder verschoben wurde, ja, ist es jetzt noch Coeur d'Alene mit 2 Männern, 2 Frauen und 2, die noch vergeben werden. Dann eine Woche später der Ironman Lanzarote, wo vor allen Dingen bei den Männern aus deutscher Sicht nochmal um die Plätze gekämpft wird, da gibt es 2 Plätze, also wird zumindest mindestens ein Deutscher ins Leere gucken, ja, es ist Boris Stein am Start, es ist Nils Frommholt am Start, es ist Andi Böcher am Start.
Wobei, dass die Startlisten auch noch nicht hergeben, aber das ist so das, was wir hören.
Genau.
Ja, Andi Böcher ist der immer schon seit längerem sich da ja committed hat und gesagt hat, also das wird's auf jeden Fall.
Ja, Nils Frommholt jetzt auch klar committed dazu und von Boris Stein wissen wir es auch. Dann kommt am gleichen Wochenende der Ironman UK nochmal mit 2 und 2 Plätzen. Und dann geht's noch einmal in die USA zum Ironman Lake Placid mit 2 und 2 und 2 Plätzen. Und dann kommen diese beiden Doppelpacks in Europa. Die Ironman EM Mitte August, die Männer in Frankfurt, die Frauen in Finnland mit jeweils 3 Plätzen. Und dann nochmal der Doppelpack Kopenhagen für die Männer und eine Woche später Hamburg für die Frauen. Das war's, ne? Das heißt, wenn wir es mal durchzählen, sind es 13 Plätze für Männer und Frauen jeweils, die noch zu vergeben sind, und 2 unassigned. Ja, also pro Geschlecht können sich maximal, je nachdem wie diese unassigned Plätze verteilt werden, maximal 17 Teilnehmer noch qualifizieren.
Ja, also und vor allen Dingen die späten Rennen sind ja die, die du auf jeden Fall vermeiden willst.
Ja,
so,
ja,
und jetzt ist jetzt so ein bisschen die Frage, ne? Also ich meine, für Immo Simmons ist tatsächlich so jetzt echt kurzfristig ausgefallen. Laura Philipp ist ja schon länger auf dem Weg wieder, sich zu erholen, und hatte damals, als sie den Post gemacht hat, ja auch gesagt, dass sie eben dann auf die späten Rennen zielt, und wer weiß, wofür das gut ist, ne? Vielleicht geht sie auch sehr frisch dann da rein und nimmt dann den Schwung mit, auch wenn dann eben nicht mehr so viel Zeit ist bis Hawaii, aber es ist ja auch vorher dann nicht so wahnsinnig viel passiert. Boah, aber Immo Simmons, sie kommt halt gerade echt aus so einer Phase, wo sie ja mit ganz starken Leistungen halt auf sich aufmerksam gemacht hat, und das ist schon echt bitter.
Ja.
Kann man echt nur hoffen, dass das also für sie, dass das keine so eine dauerhafte Nervverletzung wird, die sie dann vielleicht Hawaii kostet dieses Jahr. Das wäre schon bitter. Ja, aber spannend. Also ich glaube tatsächlich eben vor diesem Hintergrund, dass bei den Frauen auch so viele qualifiziert sind schon, liegt da so auch ein bisschen das Augenmerk auf den Männern, weil da muss man mal schauen. Auch wie hast du es vorhin schon gesagt, da sind auf jeden Fall Namen dabei, die es dann jetzt dann da nicht schaffen werden.
Ja,
ja. Ja, die man eigentlich dann schon auch für Hawaii auf Verrechnung gehabt hätte.
Ja. Das kommende Wochenende steht aber auch im Zeichen von Europameisterschaften. Kurzer Rückblick nochmal, auch am vergangenen Wochenende hatten wir Europameisterschaften über ein sehr unübliches Format.
Ja.
In Kitzbühel.
Genau.
Ging es um die Sprint-Europameisterschaften und den Teamsprint. Ja, nochmal für viele eher ein Test für die Form. Und ich glaube, da können wir mit großer Freude sagen, dass Laura Lindemanns Form wieder hergestellt ist, nachdem sie ja doch so ein bisschen gezweifelt hatte zwischendurch nach der Corona-Infektion.
Ja, genau, das kann man so sagen. Laura Lindemann, Gold bei den Elite-Frauen geholt, und auch hat sich auch im Nachhinein so geäußert. Ne? Es war schon für sie so ein klein bisschen Druck auch da, weil natürlich man da jetzt drauf guckt und sagt irgendwie so, wo steht sie jetzt eigentlich, ne? Und deswegen hat sie gesagt, ich meine, Gold ist schon mal immer gut, hat sie gesagt. Eine Goldmedaille, egal wo man die holt und egal in was für einem Feld, aber für sie auch super Zeichen jetzt dann Richtung Tokio. Ja, und ansonsten war es, also bei den Männern hat Max Studer gewonnen, das Elite-Rennen. Und ansonsten war es tatsächlich, kann man ja fast schon von einem Medaillenregen reden übers Wochenende. Lisa Tertsch hat Bronze geholt in der U23-Wertung. Die ist halt einfach noch so jung, ist Gesamtsechste geworden. Tim Hellwig hat Silber geholt bei der U23, auch als Gesamtsechster. Und bei den Junioren noch sehr erfolgreich Jule Behrens und Henry Graf, beide Gold geholt in der Juniorenwertung. Also ja, ich bin da nicht so, ehrlicherweise nicht so tief drin, so was so die Nachwuchsstrukturen angeht und so weiter, aber ich glaube, das ist ja auch schon länger kein Geheimnis, dass wir da uns, glaube ich, auf sehr, sehr guten Wegen befinden.
Da gibt es so ein paar Zentren, ein paar Zentren in Deutschland. Potsdam ist eins, quasi die Heimat von Laura Lindemann. In Saarbrücken ist Triathlon beheimatet, aber die Darmstädter Ecke, die darf man nicht außer Acht lassen. Ja, auch eine absolute Triathlon-Hochburg. Patrick Lange, allen bekannt, aber ein paar der Athleten, die du aufgezählt hast, gerade im Nachwuchsbereich, wenn wir auch noch Lisa Tesch dazu zählen, die kommen alle aus dieser Ecke. Das ist schon so eine kleine Kaderschmiede da.
Ja, und ich meine, also damit war es halt noch nicht rum, ne? In Junioren Mixed Relay auch Gold geholt, Julia Bröcker, Justus Töpper und die angesprochen schon Jule Behrens und Henry Graf haben da Gold geholt in der Juniorenstaffel, und der Elite Mixed Relay ging Silber an Deutschland. Dabei waren Laura Lindemann, Lasse Lührs, Lisa Tertsch und Jonas Breinlinger. Ja. Hinter Großbritannien. Die haben Gold geholt.
Also nur eine Starterin, die auch in Tokio zu sehen sein wird in diesem Format.
Genau. Von Annabelle Knoll konnte man lesen, die ja in Tokio mit am Start sein wird, dass sie eben nicht in dem Team gestartet ist, weil sie zuvor umgeknickt war, hat die DTU vermeldet. Ja, auch da die Hoffnung, dass da nichts Schlimmeres passiert ist. War vielleicht auch eine Vorsichtsmaßnahme. Ein bisschen schade für sie halt, weil sie einfach diese Erfahrung in dem Format, die erfährt ihr halt noch. Und es wäre für Tokio nochmal eine gute Generalprobe gewesen, aber hat nicht sollen sein.
Ja, ich zähle auf euch. Ja, hier liegt heute vor mir meine Olympic Identity and Accreditation Card, ja, wo in mein Name in japanischen Schriftzeichen drauf vermerkt ist und ein furchtbares Verbrecherfoto.
Aber das ist cool. mit den Schriftzeichen, das finde ich stark.
Ja, ne, hat einen großen Wert. Ach nee, das heißt nicht Frank Wechsel, sondern Photographer auf Japanisch. geht's jetzt also dann demnächst auf die Spiele zu. Ich bin selbst immer noch, ich sag mal, nervös. Hab jetzt natürlich viel gehört. Heute auch nochmal mit einer Schwimmtrainerin gesprochen, die ein bisschen Einblick hatte, was so beim Schwimmen da passiert. Also ein häufig bemühter Begriff ist da Zimmerknast. Ja, also
sure.
Hoppla. Ah, der Kaffee heute war trocken. Stell mich da schon drauf ein, dass man tatsächlich irgendwo mehr oder weniger eingemauert ist und nur zum Sport raus kann. Aber Sport wird ja eine Menge geboten und von daher zähle ich auf die deutschen Triathleten und
also zum Sport
mich drauf
gucken beziehungsweise fotografieren. Ja. Du selber zum Sport machst
ja das
eher
ist,
nicht mehr wahrscheinlich.
Ja, ne, kann ich nochmal in Ruhe drauf eingehen. Also ich habe schon mit verschiedenen Leuten, die kürzlich in Japan waren, da gab es ja auch das ein oder andere Test-Event auch im Triathlon darüber gesprochen und man hat mir eigentlich mehrheitlich gesagt, geh mal nicht davon aus, dass du Lauftraining außerhalb deines Hotels machen darfst.
Tja.
Ne? Also das wird nochmal eine Herausforderung vor dem Arm in Hamburg. Ja, also
Stelle.
Liebe M45er in Hamburg, das habt ihr jetzt bitte nicht gehört.
Aber ich kann sagen, jetzt wird die Ansage wieder kassiert.
Genau.
Sehr schön.
Ja, aber das Thema Tokio und Planung und so weiter, das nehmen wir nochmal gesondert zum Anlass, wenn es denn näher rückt. Es ist ja jetzt nicht mehr so weit weg. In 4 Wochen bin ich unterwegs.
Das ist in der Tat nicht mehr so lange.
Ja, ich glaube, am Freitag in 4 Wochen ist Eröffnung. Mit 20.000 Zuschauern, wie jetzt beschieden wurde.
Okay.
Ne? Da darf ich sogar raus. Ja, also ich lande Dienstag und muss mich dann 3 Tage in mein Zimmer begeben, darf aber zur Eröffnungsfeier raus. Auch wenn ich eigentlich, der Anreisetag zählt nicht zur 3-Tage-Quarantäne.
Okay.
Ja, die machen auch keinen Unterschied, ob geimpft oder nicht geimpft. Also ist für mich ein schöneres Gefühl, da geimpft hinzufliegen, aber für die Prozesse vor Ort ist es kein Unterschied.
Ja, aber vielleicht ist es ein besseres Gefühl, wie du gerade schon gesagt hast.
Ja, das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, dazu demnächst noch mehr. Wir sind erstmal noch bei den Europameisterschaften. Wie gesagt, Kitzbühel gab es jetzt die Sprintgeschichte. Etwas länger wird es am Wochenende, zum Beispiel in Dänemark.
Genau, beim Ironman 70.3 Elsinor, der in, wie spricht man es denn aus, Helsingør?
Helsingør, glaube ich.
Ist die Stadt, genau, das Rennen heißt Elsinor. Ja, da geht's zur Sache auf der Mitteldistanz, ne? Sowohl bei den Frauen als bei den Männern echt ein sehr attraktives Feld.
Klein, aber fein.
Ja, klein, also wirklich kleiner, als wir es jetzt schon bei vielen amerikanischen Rennen gesehen haben, wo halt wirklich riesen Startlisten waren. Ist das jetzt hier tatsächlich eher kurz, aber dafür wirklich mit sehr, sehr, sehr guten Namen. Wenn wir bei den Frauen mal anfangen, da stehen tatsächlich dann auch wirklich drei Namen oben auf der Startliste, die tatsächlich auch schon für genug Spektakel sorgen, dass man sagt, da lohnt auf jeden Fall dahin zu gucken. Also mit der 1, Holly Lawrence, die gerade am Wochenende beim 70.3, ja, wie spricht man es aus? Des Moines, sage ich mal.
Des Moines, Iowa.
Ja,
da sind wir in Iowa jetzt.
Ja, genau. Den Sieg geholt hat vor Emma Pelham-Brown und Jackie Herring. Und sie trägt die 1, weil sie die letzte Ausgabe in Elsinor 2019 gewonnen hat. Und hat jetzt da mit dem Sieg auch, wir hatten ja über Holly Lawrence auch schon öfter mal gesprochen, dieses Jahr war noch so ein bisschen Fragezeichen auch. Und da hat sie aber, ja, das so gezeigt, dass sie auch wieder da ist, auf jeden Fall. Und Holly Lawrence auf der 70.3-Distanz natürlich immer ein Name, der bei den Favoriten mit aufgezählt werden muss.
War ja auch schon Weltmeisterin über die Distanz.
Ja, genau. geschlagen hat sie damals unter anderem eine Frau, die mit der Nummer 2 hier an den Start geht, auch sehr, sehr ungewöhnlich, und das ist Daniela Rief, und die haben wir auf unserem aktuellen Cover, ne, der Triathlon, die morgen erscheint mit dem Zusatz
dieser Woche.
Genau, Daniela Rief 3.0. Die selber von sich in einem sehr, sehr, sehr lesenswerten, also so viel Selbstbeweihräucherung muss jetzt einfach mal hier mal sein, Interview, was Simon mit ihr geführt hat, von ihrer dritten Karriere spricht, die sie angeht. Nämlich, klar, sie war damals auf der Kurzdistanz unterwegs, hat dann auf der Langdistanz alles abgeräumt, was man abräumen kann, und ist jetzt an einem Punkt in ihrem Leben, wo sie sagt, sie muss einfach mal vieles anders machen, damit sie noch weitere Jahre viel Spaß an dem Sport hat und erfolgreich sein kann, und hat da sehr bemerkenswerte Aussagen getroffen. Wie gesagt, in der Ausgabe, die es morgen gibt. Und ja, sie ist wieder da, hat dieses Jahr 3 Rennen gemacht, hat 3 Rennen gewonnen und möchte jetzt da sicherlich auch weitermachen an der Stelle.
Ja, also eins meiner Fazits nach Lesen dieses Interviews war: Wenn du ganz normal tickst, dann kommst du nicht da oben an. Ne? Also, das sind schon. Ich meine, auch ein Jan Frodeno ist besonders, eine Anne Haug ist besonders, ein Sebastian Kienle ist besonders, ein Patrick Lange ist besonders, ein Lothar Leder war besonders, Norman Stadler war sehr besonders. Das sind alles Typen, die nicht umsonst da oben stehen, weil sie einfach nicht aus dem Mainstream kommen. Und da ist Daniela Rief ein Paradebeispiel für, finde ich.
Ja, was ich aber auch sehr interessant finde, sie hat ja häufig diesen Ruf, da haben wir hier auch schon drüber gesprochen, so dieses Triathlon-Roboters so ein bisschen und so, was aus meiner Sicht schon immer falsch war, wenn man sie persönlich mal getroffen hat und mit ihr sprechen konnte, aber der Eindruck entstand natürlich, dass sie während des Rennens wie eine Maschine agiert, ja, einfach, ja, ja, ne, und einfach das Ding abspult und einfach alle anderen in Grund und Boden da fährt und läuft, und das ist halt so die Frage, wie geht sie damit um? Und das ist halt was auch in dem Interview wirklich gut rauskommt, dass das auch für sie irgendwann zum Problem wurde. Ne? Dass das, worüber mal alle gesprochen haben, so, naja, was hast du denn noch für Ziele? Du gewinnst ja sowieso jedes Mal und so. Mhm. Dass das sich irgendwann auch bei ihr festgesetzt hat und über gesagt, ja, was will ich eigentlich? So, ne? Und für sich selbst festgestellt hat, dass einfach das Siegen an sich ihr nicht die Freude mehr bringt, um da noch jetzt jahrelang dran zu bleiben, ne? Und dass da was anderes kommen muss. Und das, da haben wir ja auch schon drüber, ist ja jetzt kein Geheimnis. Sie hat sich halt von ihrem langjährigen Coach Brad Sacken getrennt und hat gesagt, ich nehme das jetzt selber in die Hand, und hat sich sehr viel Gedanken darüber gemacht, wie sie das angehen will. Und sagt selber, das wird anders für sie, ne? Weil sie konnte früher das halt einfach alles abgeben, und für sie, sie ist jetzt selbst für sich verantwortlich, was nicht bedeutet, dass sie alles anders machen will, sondern was funktioniert hat, will sie auch weiter beibehalten. Aber sie will halt, ja, selbst den Hut aufhaben und selbst so. Und sie hat gesagt, selbst für den Preis, dass sie vielleicht leichter zu schlagen sein wird in Zukunft, ist es ihr das wert. Und ja, also, wie gesagt, nochmal Werbung machen, sehr lesenswertes Interview.
Absolut.
Und ich bin sehr gespannt, was das auch fürs Wochenende bedeutet. Denn sie bekommt es eben nicht nur mit Holly Lawrence zu tun, sondern mit einem weiteren großen Namen, der dieses Jahr schon sehr für Aufsehen gesorgt hat, Lucy Charles Barclay.
Ja.
Auch da haben wir ja viel schon sie mit Lorbeeren überschüttet für ihre sportlichen Aktivitäten, will ich mal sagen. Denn Siege waren da, und das ist mir erst vor kurzem, waren da dieses Jahr überhaupt noch gar nicht dabei. Also sie hat halt tatsächlich jetzt dann tatsächlich beim Eaton Dorney Triathlon gewonnen. Das war ein PTO-gesponsertes Rennen, bei dem sie da am Start gegangen ist. Das war tatsächlich ihr erster Sieg dieses Jahr, ne? Vor Lucy Hall, die da im Schwimmen und Radfahren auch ein ordentliches Battle geliefert hat. Und das muss man ja auch bei Lucy Charles Barclay erstmal schaffen. Aber klar, wir erinnern uns natürlich an ihren Auftritt in der WTCS, wo sie, ja, unfassbaren Auftritt geliefert hat, dann Fünfte geworden ist,
ja,
aber eben aus dem Stand beim Kurzdistanzdebüt da so ein Ding hinzulegen.
Ja, und darum lehne ich mich mal aus dem Fenster und sage, die gewinnt das Ding.
Das wäre schon auch ein Hammer. Das ist tatsächlich die Frage. Also ich meine, sie hat vor allen Dingen da ja gezeigt, wie stark sie läuft.
Ja,
ne?
Ja. Und das wissen alle, die mal alle Distanzen ausprobiert haben, dass die Mittelstrecke dann doch eher ein bisschen noch an der Olympischen dran ist, als an der Langdistanz. Ich sage, Lucy Charles Barclay ist die Favoritin.
Tja, Ich meine, wir haben diese Konstellation, die kennen wir ja, ne? Lucy Charles Buckley kommt als Erste aus dem Wasser, fährt los und irgendwann wird sie von Daniela Rief eingeholt und die überholt sie dann beim Radfahren und beim Laufen läuft sie ihr davon und niemand kann sie mehr einholen.
Dieses Jahr gibt es 2 Überholvorgänge. Also bei dem Rennen.
Ja, wird definitiv.
Einen beim Rad, einen beim Laufen.
Ja, okay, wir bleiben dran, wir gucken uns das an. Auf jeden Fall super spannend. Aus deutscher Sicht, Caroline Lehrieder ist am Start mit 2 vierten Plätzen über die Mitteldistanz bei der Challenge Gdansk, sie Vierte geworden und bei der Challenge Regione. Ja, ist auch spannend, wo da die Reise hingeht für sie. Und Annalena Bespol ist auch mit dabei. Mhm. Natürlich neben noch weiteren Namen, aber das ist so, sind so die, ich glaube, gerade die ersten 3, das wird schon sehr spannend. Ich glaube, da wird auch, die machen es unter sich.
Ja.
Ja. Also, das bei den Frauen auf jeden Fall schon sehr, sehr spannend. Bei den Männern auch der Sieger von 2019 dabei, Rudi van Berg, ne, der auch schon aufhorchen lassen hat dieses Jahr, war 5. in Miami und 4. in St. George. Also, und da wissen wir ja, was da für gute Konkurrenzen unterwegs waren. Mhm. Ja, wird sich das sicherlich als Titelverteidiger, sag ich mal, nicht nehmen lassen, da auf jeden Fall auch zu versuchen, eine gute Rolle zu spielen. Und der bekommt es natürlich auch mit einer langen Liste von Kandidaten, die auch durchaus für den Sieg definitiv in Frage kommen, zu tun. Daniel Beckegaard ist am Start. Auch da haben wir schon sehr häufig dieses Jahr drüber gesprochen, ne? Der Sieger von Dubai und Leidtragender in St. George, wo er disqualifiziert wurde, aber der ist ja gerade auch auf der Mitteldistanz ja auch eine Bank. Für ein super schnelles Rennen auch auf jeden Fall ein Garant. Max Newman ist dabei, der den Ironman Cairns gewonnen hat. Ja, und aus deutscher Sicht, wen haben wir da alles mit dabei? Andi Dreiz steigt wieder ins Rennengeschehen ein nach seiner US-Tour, die er gehabt hat. Florian Angert ist dabei. Auch sehr, sehr gute Resultate schon dabei gehabt. Wen haben wir noch? Jan Stratmann, der dem ja in St. Pölten der 2. Platz gelungen ist und wo das so der erste Knall war, nachdem er auch schon, wie er vorher schon gesagt hat, war 7. in Dubai, aber das ist gar nicht so, ist dieser 7. Platz, hat gar nicht so ausgesagt, wie nah er da schon dran war, ne, an der wirklich oben an der Spitze, weil einfach da so viele reingekommen sind und ein Fotofinish mit 3 Leuten dann hintenrum noch, also das, da war er schon sehr, sehr gut und wie gesagt, dann jetzt eben 2. Platz in St. Pölten, da hat's geknallt und sicherlich einer, den man da auch mit vorne auf dem Schirm haben muss. Ja, und ansonsten Michael Rehlert steht wieder auf der Startliste, der schon bei so vielen Rennen dieses Jahr sich richtig gut präsentiert hat und es dann am Ende dann doch nicht zusammengekriegt hat, ne? Aber der sowohl beim Schwimmen absolut konkurrenzfähig, auf dem Rad mega gut, aber dann beim Laufen war es dieses Jahr noch nicht so weit. Vielleicht in Dänemark. Für ihn auch ein gutes Pflaster. Ne? Hat er auch schon sehr gute Resultate gehabt. Ansonsten, ja, Jesper Svensson ist noch bei, Magnus Ditlev, der andere, der schon sehr, sehr gute Resultate gehabt hat. Also das alles reicht auf jeden Fall für ein sehr, sehr spannendes Rennen, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Ja, da wird es auf jeden Fall ein heißer Kampf um den Titel.
Ja. Und das ist die eine Europameisterschaft auf der Mitteldistanz, die andere findet am Weißsee statt.
Ja, Wahnsinn. Ne? Jetzt sind wir mittlerweile wirklich da, dass wirklich parallel ja einfach viel stattfindet.
Ja.
Genau. Bei der Challenge Kaiserwinkel-Weichsee auch da ja genug Leute am Start. Bei den Frauen durchaus auch viele deutsche Namen dann auch mit dabei. Da haben wir zum Beispiel allen voran, Anne Haug geht an Start. Die Siegerin von St. Pölten, da war es knapp.
So. Gründen.
Aus Gründen, aber die zu einem Rennen auch mit dazugehören. Ne?
Ja.
Lange Wechsel und so weiter, aber da und Zeitstrafe. Da wollen wir mal hoffen im Sinne des Sports, dass ihr das nicht jetzt wieder, also das wäre...
Die sammelt die Dinger.
Sonst kriegt Anna Haug nachher noch den Ruf einer unfairen Athletin. Ich glaube, das wäre wirklich
Nein,
das Falscheste,
komplett.
Was passieren könnte.
Ja.
Genau. Und sie bekommt es unter anderem zu tun mit Anne Reichmann, Laura Zimmermann, Svenja Tös, als auch Namen, denen man auch was zutrauen kann. Nicola Spierig steht auf der Startliste. Also auch da bei den Frauen definitiv auf jeden Fall wird sie einen guten Fight bekommen. Mhm. Ich denke aber trotzdem, dass Anne Haug da Favoritin ist.
Ja.
Kann man, glaube ich, so. Ich meine, es ist jetzt, wenn Anna Haug an den Start geht, auch keine gewagte Aussage.
Nee, denke ich auch. Denke ich auch. Ne?
Kann man, glaube ich, so sagen. Mhm. Ja, und bei den Männern Frederik Funk am Start, der ja in St. Pölten auch da hat es geknallt, habe ich vorhin gesagt, bei Jan Stratmann. Das kann man bei ihm definitiv auch so sagen. Jemand, den wir auch schon ja sehr lange auf dem Schirm haben, aber von dem ich, ja, das wird jetzt halt, ne, jetzt muss er, oder was heißt muss, aber das, wenn er da anknüpfen kann an dieser starken Leistung, dann wird auch da an ihm wenig vorbeigehen, ne? Mhm. Weil das war wirklich sehr, sehr, sehr überragend, was er da gezeigt hat, aber er, auch er hat starke Konkurrenz, Bart Arnutz ist am Start, Ruben Zipunke steht auf der Startliste, wobei der auch in Elsinor auf der Startliste steht, da weiß ich gerade nicht, für was er sich entscheidet. Eins wird er tun müssen. Und Thomas Steger vor allen Dingen, der jetzt auch in der Vergangenheit gezeigt hat, dass er wieder zurück ist. Ne? Einer, der ja richtig gebrauchtes 2020 hatte und der jetzt in 21 da wieder anknüpfen konnte, wo er vorher mit einer richtigen Siegesserie auch punkten konnte. Ja, also Giulio Molinari haben wir noch, Rudi Wild, auch da reichlich Namen auf der Liste. Wird auf jeden Fall auch ein spannendes Rennen.
Auf jeden Fall.
Ja.
Sehr schön.
Das haben wir jetzt aber durchgerattert, viele Namen, aber das ist halt so, ne? Ich meine, da könntest du ja immer noch zig weitere nennen, die auf der Liste stehen, aber gut, kann man nicht alle immer aufzählen. Aber ja.
Ja.
Wird gut, ich freue mich auf jeden Fall. Ich weiß noch gar nicht so richtig, wie man das machen soll. Alles gucken gleichzeitig. Und,
ja, nicht, dass wir den weiteren großen Artikel aus der Triathlon neu schreiben müssten danach. Da geht es nämlich darum, wer sind die Gewinner, was nicht drin steht, Klammer auf, die Verlierer, Klammer auf, zu, des Frühjahrs.
Ja, genau. Wir haben einfach mal so eine Zwischenbilanz gezogen. Ne?
Genau.
Und haben einfach mal gesagt, für wen ist es gut gelaufen, für wen ist es nicht so gut gelaufen. Gewinner und Verlierer, ja, das ist natürlich sehr schlagkräftig, aber ja, ist, glaube ich, so. Es gibt ein paar Namen, die sagen können, so mit einem Grinsen im Gesicht, ja, Mann, so kann es weiterlaufen. Ne? Das war ein richtig gutes Frühjahr. Und es gibt halt auch ein paar Namen, und davon haben wir vorhin auch schon welche aufgezählt, oder eine, eigentlich beide. Ne? Imo Simmons gehört aus meiner Sicht bisher ganz klar zu den Gewinnern. Die kriegt natürlich jetzt so eine kleine Delle, wobei man schauen muss, ja, wie geht's weiter mit ihrer Verletzung. Ja, Laura Philipp haben wir drüber gesprochen. Ja, also da eine Zwischenbilanz gezogen, ja, wie der Stand bis jetzt ist. Ist ja auch noch ein bisschen hin, ne?
Ja,
Und es kommen halt noch viele, viele große Rennen dieses Jahr. Ja, aber es gibt eben, wie gesagt, Athleten, die beruhigter sein können und welche, wo es noch so ein bisschen auf der Kippe steht.
Absolut, absolut. Ja, ansonsten gibt es natürlich auch abseits der Profi-Betrachtung eine Menge Service in der Ausgabe. Ja, für mich besonders interessant das Thema Koffein, alles über den klassischen Kick. Da habe ich auch nochmal was Neues rausgelernt.
Ne? Ja, das ist, ich meine, Koffein ist ja wirklich nichts Neues, ne? Gibt schon ewig als Mittel, sag ich mal, was man legal einsetzen darf. Mhm. Die Frage ist, was bringt es einem? Und da geht halt auch die Meinung nicht auseinander. So, es sind eigentlich alle der Meinung, es kann sehr, sehr viel bringen, aber eben nur, ne, wenn. So, und mit dem Wenn haben wir uns beschäftigt.
Genau, genau. Dann ein Artikel, den sicher auch die nordfriesische Triathlon-Szene verschlingen wird. Wir haben uns des Themas Aero-Helme in aktueller Form angenommen, nochmal geguckt, was ist gerade so auf dem Markt da. Das gleiche gilt für Spezialmodelle für Triathlon-Radschuhe, ja, also ja, die nicht so Radsport-Mainstream sind, sondern wirklich auch Features mitbringen für den Triathlon.
Ja, ist alles so Wettkampf-Equipment, ne? Was vielleicht jetzt in den letzten Monaten bei vielen halt nicht so eine Riesenrolle gespielt hat, ne? Weil irgendwie keine Rennen am Horizont und so, da haben sich vielleicht auch nicht so viele mit dem Thema irgendwie befasst, aber vielleicht, ja, wenn man noch mit dem Gedanken spielt, eben an der Ausrüstung noch zu feilen, gerade Helm, ist es ja so kann ein riesiger Bringer sein, kann aber auch Geldverschwendung sein, wenn man nicht den richtigen kauft, ne? Also der zu seiner Sitzposition passt. Das ist halt extrem wichtig. Und ja, wir haben auch aufgedröselt, um mal zu gucken, welche Voraussetzungen brauchst du für welchen Helm? Wie kannst du den richtigen für dich finden? Mm-hmm. Und darum geht's in der Geschichte.
Genau. Dann, wenn es mal schief läuft, Pannenhilfe am Renntag. Ja, das fand ich auch sehr interessant, welche Kniffe man da, ich meine, jeder hat das Gefühl, er kennt sein Rad in- und auswendig, aber wenn es dann wirklich mal schief läuft und ich sag mal, auf bei manchen Distanzen ist es dann egal, wenn du jetzt jedes Wochenende irgendwie eine Kurzdistanz startest. Ja. Okay, dann ist ein DNF zwar doof, aber eben auch im Portemonnaie nicht so schmerzvoll wie auf einer Langdistanz. Und wenn das Rad auf einmal nicht mehr fahren will, gibt es immer noch Möglichkeiten, es wieder fahrbereit zu machen, auch mit einfachen Mitteln unterwegs. Und das fand ich doch sehr interessant.
Ja, genau. Ich meine, darum geht es halt auch. Ich habe bei der Geschichte halt so im Hinterkopf gehabt, ich habe jemanden mal getroffen. Ich stand vor meiner ersten Langdistanz und habe dann jemanden getroffen. Ich habe so, machst du auch Triathlon? Und so, ja. Und er sagte so, ja, ich auch. Ich habe auch meine erste Langdistanz letztes Jahr gemacht, auch in Rot. Und ich so, ja, und, wie war's? Ja, ich bin ausgestiegen. Und ich so, wieso bist du ausgestiegen? Also ja, mir ist der Schaltzug gerissen. Ich so, ja, warum bist du denn nicht? Also ja, nee, ich hatte mir so ein Zeitziel gesetzt im Kopf und das konnte ich dann nicht mehr erreichen. Und da war ich so blockiert, dass ich gesagt habe, nee, ich mach nicht mehr weiter. Und da habe ich gesagt, das willst du auf gar keinen Fall, dass dir sowas passiert. Und da habe ich mich das erste Mal dann tatsächlich auch wirklich dann damit auseinandergesetzt. Ja, was ist, gibt es Möglichkeiten, natürlich nicht mehr die Zeit zu retten, ne? Aber gibt es eine Möglichkeit, wenn der Wille noch da ist, irgendwie in die Wechselzone zu kommen? Und man steht da jetzt mit einer Panne, die irgendwie zu Hause kein Problem wäre, wo man sagen würde, so, ja, das kriegen wir schon gerichtet irgendwie. Aber dann da vor Ort, ja, gibt es Kniffe, gibt es kleine Ersatzteile, die man dabei haben sollte, ja, ja. Ne? Wie muss mein Werkzeug aussehen und so weiter, die einen dann wirklich eben noch nach Hause bringen, in Anführungsstrichen, eben in die Wechselzone.
Ja.
Nur darum geht's, also irgendwie weiterfahren. Ja, ja. Und ja, da haben wir uns mal so mit beschäftigt. Ja,
für alle, die erst in den letzten Jahren zum Sport dazugestoßen sind, Schaltzug gerissen ist das heutige die i2 nicht geladen.
Ja, wobei Schaltzug gerissen ist nur teilweise, kann natürlich auch selbstverschulden sein, wenn es schon die ganze Zeit irgendwo reibt und rubbert und man das ignoriert, dann ist natürlich auch blöd. Leerer Akku ist eigene Dummheit. Aber auch das haben wir aufgenommen.
Genau. Und was nochmal ganz interessant für die Praxis ist, das Thema Form halten fürs Highlight. Und da kann ich auch kurz dazu überleiten, Mitte dieser Woche gehen die Trainingspläne online, die digitalen, die dann eben sehr explizit auf einzelne Rennwochenenden im Herbst abzielen. Im Print konnten wir das natürlich nicht alles berücksichtigen. Da gibt es zwei mal hintereinander jetzt 5-Wochen-Pläne, die man entsprechend verschieben kann, um sie auf sein Highlight abzustimmen. Aber digital könnt ihr dann, wenn ihr euch einloggt auf trimark.de/Trainingsplan, ganz genau auswählen, welchen Plan ihr ziehen wollt, um eben zu eurem persönlichen Renndatum fit zu sein. Und um das noch zu verkomplizieren, es ist ein weiteres persönliches Renndatum dazugekommen, denn wir haben es am Wochenende in der Finishline-Party angekündigt. Es wird die Power and Pace Trophy geben über die Halbmarathon- und Marathonstrecke. Wir tasten uns erstmal übers Laufen daran an Community-Events für Power and Pace und alle anderen, die Triathlon lieben und leben. Am 17. Oktober gibt es ein Rennen über Halbmarathon oder Marathon auf dem Hockenheimring. Da freuen wir uns sehr drauf. Ja. Da werden wir ordentlich die Saison feiern mit der ganzen Community. Das ist eine Woche nach dem Ironman Hawaii. Also ja.
Klassische Restformvernichtung.
Restformvernichtung für die nicht auf Hawaii waren. Also ja. Anna hat schon gefragt, welche Startzeit sie denn optimalerweise wählen sollte, in Rücksichtnahme auf den zu erwartenden Jetlag.
Ja, das ist eine gute Frage.
Ja. Also momentan ist das Event so geplant, dass es Einzelstarts gibt, alle 5 Sekunden, Corona-gerecht. Wir gucken mal, wo wir bis dahin stehen, ja. Aber es wird auf jeden Fall ein großes Event werden und an legendärer Sportstätte auf dem Hockenheimring. Ich glaube, der Marathon hat 9 Runden und der Halbmarathon entsprechend 4,5.
Ja.
Ja. Also, es wird nicht langweilig.
Auf gar keinen Fall. Und es steht halt wirklich jetzt die Saison auch bevor hier bei uns und so weiter. Und die ersten Rennen kommen. Und da passiert noch ein bisschen was.
Ja.
Ne? Das war jetzt nur der Aufgalopp hier mit Do-It-Yourself und so. Und jetzt kommen halt die richtigen Rennen.
Also ich hab durchgeguckt. Ich habe tatsächlich fast jedes Wochenende vom 18. Juli angefangen. Vom Tri-Battle Royale bis zur Power-and-Pace-Trophy ist jedes Wochenende nicht nur irgendwo Triathlon, sondern Highlight.
Ja, ja.
Ne?
Ja, ja,
also wenn ich mal Tokio mit einbeziehe und so, also da ist wirklich richtig, richtig Alarm.
Ja, da freuen wir uns drauf.
Da freuen wir uns drauf. Ja, so viel an dieser Stelle. Ich kann noch mal erinnern an den sehr interessanten Podcast mit Martin Schulz, letzte Woche Freitag online gegangen zum Thema Tokio. Da eben nicht im Hinblick auf die Olympischen, sondern auf die Paralympischen Spiele. Ein Mensch, der unheimlich viel zu erzählen hat, sehr, sehr spannend war das Gespräch für mich. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Diese Woche Freitag gehen wir eher so in den Bereich Coaching. Ja, da gibt es einen neuen Podcast auf dem Kanal Triathlon Talk. Geplant diese Woche am Donnerstag vom Walchsee Live-Athletik mit Ulrike, die da am Wochenende starten wird.
Hat die Ambitionen auf den Titel?
Du nein.
Bist dann eher
nein. Ich glaube nicht, nein.
Das ist auf jeden Fall die stabilste Athletin, die da am Start steht. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ne? Also mit ihrer Athletik wird sie da den einen oder anderen fehlenden Laufkilometer wahrscheinlich wettmachen. Ja, und vor allen Dingen ganz viel Spaß haben. Ja, also für alle, die am Wochenende irgendwo unterwegs sind bei einem der vielen Events. Wir haben auch gesehen, in Deutschland gibt es eine Mitteldistanz in Uelzen.
Ja, genau. Am Wochenende. Und wenn ich es richtig sehe, ist tatsächlich die erste in Deutschland, wenn man den DTU-Kalender sich anguckt.
Ja.
Also auch da Daumen gedrückt. War ein mutiger Schachzug rückblickend betrachtet, sodass man gesagt hat, man hält an dem Datum fest. Mhm. Aber es scheint jetzt so zu sein, dass es tatsächlich unter Bedingungen, wie wir sie letztes Jahr im Hochsommer quasi hatten, ne, wo es auch sagt, so, wir finden ein Hygienekonzept, um halt mit ein paar hundert Leuten pro Distanz da an den Start gehen zu können. Ja. Mhm. Scheint so, dass es gut geht. Man muss ja mal Daumen drücken bis zum Ende, dass nicht noch irgendwie was passiert, was das irgendwie untergräbt, aber das ist so der aktuelle Stand.
Ja, euch allen, die ihr da draußen unterwegs seid, viel Spaß, viel Erfolg, fröhliches Training ansonsten und genießt den Sommer, jetzt wo er endlich da ist.
Macht das so. Bis dahin.
Ciao, ciao.